Hallo und herzlich willkommen, hier ist Nackt und Rosa mit dem Snapcast. Episode 92 und wir haben uns mal wieder entschieden, etwas zu machen, was eigentlich auch eins unserer Steckenpferde mal für eine längere Zeit war, wo wir erstens mehr Leute waren, zweitens vielleicht zeitlich ein bisschen mehr Kapazitäten hatten, aber das Thema, was wir heute behandeln, ich habe Dani schon vorgewarnt, würde ich mal mit einem schlechten, ich weiß nicht, ob es ein schlechter Joke ist, aber mit einem komischen Übergang einleiten. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir beide gleichzeitig relaxed in einem Podcast sitzen? Okay, Dani hat ihn verstanden.
Ja.
Ja, wir haben Zeit gehabt. Zufälligerweise beide mal Urlaub. Daniel hat sich aber gleich mal die Mühe gemacht, seinen Urlaub natürlich nicht völlig faul, sich auf irgendeiner Liege ahlend in der Sonne, wie soll ich sagen, zu langweilen. Er hat natürlich gleich gedacht, cool, dann baut er uns doch mal für diese Podcast-Folge wieder einen richtig schön recherchierten Content auf. Und ich habe natürlich jetzt gleich in diesem schlechten Witz etwas verpackt, was damit zu tun hat. Wir haben die ganze Zeit gegrübelt, was ist ein gutes Wort, was beschreibt es gut, worüber wir halt reden. Also wir sind wahrscheinlich so im weitesten Sinne, damit es jetzt nicht irgendwie den einen oder anderen wegen einem Fremdwort abschreckt, sind wir wahrscheinlich eher so bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Ja.
Also doppelt ist wahrscheinlich, aber...
Wahrscheinlich sind wir bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung.
Ja.
Wahrscheinlich bleiben wir bei dem Titel.
Ziemlich sicher sogar.
Und ihr dürft jetzt jedes Mal einen trinken, wenn wir wahrscheinlich sagen.
Ach du grüne Neune. Dann gibt es aber ganz schön viele Ausfälle. So. Ja. Und das ist vielleicht bei dem Thema gar nicht so gut, denn ich bin mir ganz sicher, dass das Thema viele spannend finden, weil, ich versuche es mal aus meiner Perspektive zu beschreiben, also das ist ein mehr gefächertes Thema. Also müssen wir vielleicht kurz andeuten, worum es geht und Daniel euch da natürlich schön abholt. Es hat natürlich mit allen möglichen Ebenen zu tun, ob das jetzt im Deckbau ist, ob das jetzt während dem Spiel ist, ob das jetzt beim Booster öffnen ist. Also da gibt es ja verschiedenste Ebenen, wo halt Mathematik im weitesten Sinne extrem viel eine Rolle spielt. Aber ich gehe mal zumindestens von mir aus, ich weiß es. Das finde ich ist für mich nochmal so der Übergang von einem guten Spieler. Gut, an manchen Stellen. Booster öffnen hat jetzt nämlich nichts zu tun. Ich glaube, das ist über.
Also, ich habe schon Glück mit den Wahrscheinlichkeiten im Boostern.
Das stimmt. Nee, aber ich wollte nur sagen, also für mich hat das Ganze die Mathematik noch zu verstehen. Hat das für mich nochmal so die letzte Stufe von einem guten zu einem sehr guten Spieler.
Ja.
Also ich glaube, da geht so richtig die Grätsche auf. Ich meine, klar, Karten auswendig können, das Meta verstehen, ja, können wir einen Haken dran machen, aber Mathematik, glaube ich, spielt da eine exorbitant wichtige Rolle. Und das, glaube ich, ist das Spannende, unter anderem auch in der Folge. Also für meinen Teil bin ich auf den Teil am meisten gespannt. Die anderen Sachen sind auch super interessant, deswegen würde ich sagen, dass du da gerne drauf eingehst, aber wie wahrscheinlich ist es, dass ich in den letzten Folgen mehrfach vergessen habe, unseren lieben Sponsor aus Herxheim zu grüßen? Auch sehr häufig leider. Aber ich habe dafür von dir keinen auf die Finger bekommen, deswegen.
Ja, und ich meine, Ultimate Guard war ja auch jetzt letzte Folge zu Gast. Also von daher ist die Präsenz schon da gewesen.
Klar, absolut.
Aber falls es wer noch nicht mitbekommen hat, dieser Podcast wird gesponsert von Ultimate Guard. Aber ich glaube, fast alle Zuhörer mittlerweile wissen das.
Ja, eventuell. Gut, wie immer. Lasst gerne Kommentare unter dem Podcast da. Spannend war es, dass vielleicht zumindest mal unter der letzten Folge kritischere Kommentare waren, die völlig fein sind. Und das geht's gar nicht. Ich fände es immer spannend, wenn sie ein bisschen detailreicher werden, dass man damit arbeiten kann. Ich glaube, wir sind alle kritikfähig. Also, ob das jetzt meine Person ist oder Daniel, ich glaube, ich würde uns da beide ganz klar dazu zählen. Es wäre nur schön, wenn es irgendwie nachvollziehbar wäre oder man uns da nochmal Feedback gibt, damit wir das, was wir tun, vielleicht verbessern können, weil im besten Sinne machen wir es ja nur noch ein bisschen besser, als es bisher war. Aber alle anderen Kommentare, vielen lieben Dank. Ich glaube, auch Anna hat sich sehr gefreut. Ich fand auch einige spannende Kommentare einfach zum Thema Ultimate Guard, die halt dann so ein bisschen auf die Produktsachen eingegangen sind, was es noch gibt und was es für Möglichkeiten gibt. Also waren, glaube ich, ein paar sehr, sehr super auch tolle Kommentare dabei, mit denen man wirklich was anfangen kann und darüber freuen wir uns immer am meisten. Und bei der Folge bin ich extrem gespannt, wie sehr wir damit wieder den Nerv treffen.
Ich auch. Also ich meine, ich war mir... Also wo ich immer noch hinterher traue, ist die NFT-Metaverse-Folge.
Ja, das stimmt.
Die ja immer noch zu den schlechtesten Folgen, glaube ich, gehört insgesamt. Wo ich auch safe war, dass es zündet. Aber mal gucken, wie es diesmal ist. Ich würde einfach mal so ein bisschen das Thema einleiten.
Schieß los.
Und zwar geht es um das Thema Stochastik. Also für alle, die jetzt gerade irgendwie gerade Gänsehaut bekommen oder innerlich zusammenzucken, weil sie das Fach in der Schule hatten. Ich bin leider so ein kleiner Stochastik-Fan. Das macht so ein bisschen... schwierig, aber ich versuche es dennoch. Ich glaube, ich habe es sehr runterkondensiert, dass es sehr gut verständlich ist und einbaubar ist. Und zwar gibt es verschiedene Bereiche, die wir heute uns anschauen werden. Wir werden uns einmal nochmal das Thema einfach Booster Rippen angucken. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten, Dinge zu öffnen, mit Value zu öffnen oder halt auch die Sinnfrage dahinter zu stellen, Booster zu öffnen. Die
ist ganz wichtig.
Am Ende des Tages, irgendwer muss Booster öffnen, damit Leute, wie ich, das auf dem Sekundärmarkt kaufen können. Aber genau, da werden uns, das wird relativ schnell gehen. Dann kommt der größte Part, der für mich wirklich in der Recherche eye-opening war. Das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm. Deckbau mit Wahrscheinlichkeiten.
Das ist, glaube ich, wirklich auch eine sehr spannende.
Also dann so, um so Fragen zu beantworten, wie viele Länder spiele ich in meinem Limited Pool, dass ich das basierend auf einer Wahrscheinlichkeitsberechnung entscheide und nicht darauf, ob ich denke jetzt, ob ich 16 oder 17 Länder spielen sollte. Und was macht das eigentlich für einen Unterschied, 16 oder 17 Länder zu spielen? Und woran soll ich das eigentlich festmachen? Ich glaube, das fand ich mega spannend, das im Deckbau einfließen zu lassen. Danach gehen wir so ein bisschen in das Spiel rein. Also was passiert während dem Spiel? Was sind so meine Odds? Was sind meine Outs in der ganzen Geschichte? Was haben eigentlich Cantrips für eine Funktion in der Sache?
Lass uns vielleicht einen Fehler nicht begehen. Davon auszugehen, dass jeder, der uns zuhört, manche Begriffe kennt. Ich glaube sogar, dass es bestimmt den einen oder anderen Spieler gibt, egal wie viel Magic er spielt, vielleicht gerade so Commander-Spieler, denen vielleicht Cantrips nicht so bekannt sind. Wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir da zumindest kurz minimal das erklären, weil sonst ist vielleicht da jemand nicht abgeholt oder auch Odds and Outs. Vielleicht einfach nur.
Genau, das erklären wir. Das habe ich in der Definition mit dabei. Was ist ein Cantrip?
Okay, cool.
Und welchen Effekt von einem Cantrip ist eigentlich der entscheidende für unsere Geschichte jetzt hier gerade? Mhm. Was bedeutet das, die Bibliothek zu manipulieren? Was für einen Effekt hat das auf Wahrscheinlichkeiten? Mhm. Warum sind dann tatsächlich Karten, wo man sich denkt, wie ein Ponder in manchen Formaten oder ein Preordain in manchen Formaten gebannt?
Mhm. Oder so stark gespielt.
Oder so stark gespielt, dass man sich denkt, das ist ja einfach, zieht eine Karte und schaut sich drei Karten an. Wenn man sich die Wahrscheinlichkeiten anschaut, ist das ein unfassbarer Einfluss. Und dann noch ein paar Quellen dazu, wenn ihr nach dem Spiel so Thema Gewinnpercentage etc. euch anschauen möchtet, wie sich sowas zusammensetzt. Und dann, in der Pfalz habe ich gelernt, sagt man, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Okay. Also auf Pfälzisch sagt man das sicher anders, aber im Ende, das ist quasi übersetzt ins Deutsche.
Deswegen Squirrels.
Und welche, also hier steckt der Teufel im Detail. Das heißt, also was gibt es eigentlich für Herausforderungen, gerade bei Gewinnpercentage, warum kann man das immer nur so bedingt als Grundlage nehmen und noch einen kleinen Tooltip. Also ihr seht, vollgepacktes Programm, was wir heute haben. Wie gesagt, ich versuche das Ganze auch sehr unterhaltsam zu gestalten. Wir haben Martin, der für euch quasi die Fragen stellt und mich auch gerne vor Rechenbeispielen stellen kann. Mal gucken, ob ich sie live schnell reintippen kann. Und ja, ich glaube, dann starten wir rein.
Let's go. Ich muss fragen, deswegen musst du mir Futter geben.
Dann geh ich los. Dann fangen wir einfach mal an. Bevor man spielt, braucht man Karten.
Macht Sinn.
Macht Sinn, oder?
Würde ich unterschreiben, macht Sinn.
Und ihr kennt es ja häufig, wenn ihr im Local Game Store irgendein Friday Night Magic zockt oder ähnliches, dass wenn ihr gewinnt, dann könnt ihr euch das Booster aufschreiben lassen, quasi als Store Credit. Oder ihr, also 3 Euro Store Credit zum Beispiel, je nachdem, was für einen Boosterwert hat. Oder du nimmst einen Booster. Und die Frage ist, was macht mehr Sinn? Viele nehmen tatsächlich einen Booster, weil sie halt direkt rippen wollen und die Wahrscheinlichkeit ja auch da ist, dass ich etwas Größeres aufmachen kann als 3 Euro. In der Regel. Also wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit effektiv? Also, wir müssen davon ausgehen, wenn man sich jetzt anschaut in der Mythic Rare und Rare-Verteilung, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich, dass ich eine Mythic Rare in einem Booster habe? Das variiert ein bisschen von Set zu Set, je nachdem, wie viele Mythic Rares und Rares gedruckt werden oder wie groß das Set ist. Aber so im Durchschnitt sind es 12,5% der Fälle. Also habe ich ein bisschen mehr als jedes 10. Booster quasi enthält eine Mythic Rare. Und Umkehrschluss logischerweise wären dann, weil wenn keine Mythic Rare drin ist, ist eine normale Rare drin, bin ich bei 87,5.
So. Ich hake ganz kurz an der Stelle schon mal ein, weil ich glaube, was vielleicht da nochmal kurz wichtig ist, darauf einzugehen, bei dem Thema, was du jetzt gerade behandelst, geht es ja gar nicht mal darum, weil du kurz zumindest das mit dem Wert angesprochen hast. Bei dir geht es ja wirklich erstmal nur per se darum, wie hoch ist überhaupt meine Wahrscheinlichkeit, so eine Karte zu ziehen. Damit ist es noch nicht beantwortet, habe ich damit automatisch überhaupt eine bessere Chance, die 3 Euro zu übertreffen, weil das variiert ja von Set
zu Set. Genau, das heißt erstmal nur, welche Wahrscheinlichkeit habe ich, weil potenzielle Mythic Rare im Schnitt liegt schon allein schon so in der Regel bei 2 Euro, es sei denn, das ist ein komplett irgendwie overprinted Set, Weil du hast, also da gibt es die EV-Betrachtungen, da hast du, im, keine Ahnung, was sind sowas, lass es, was sind denn so, wie viele Rares sind es? 15 Mythic Rares sind so im Set drin, vermutlich. Und dann hast du, und alle, über die Verteilung von allen 15, hast du eine, die liegt halt bei 70 Euro und eine liegt halt bei 50 Cent und dadurch hast du im Schnitt, liegst du bei 2 Euro. So werden normalerweise EVs, also erwarteter Value, expected Value of Englisch, das war jetzt ein schöner Deutschmix, erwarteter Value, erwarteter Wert, wird es so betrachtet. Das heißt, deswegen schauen wir uns speziell auch immer die Mythic Rares an, weil die potenziell eine höher wahrscheinlich ist, dass die mehr wert sind. Mhm. Aber erstmal so grundsätzlich, das ist die Verteilung. Du hast quasi in einem von 8 Boostern ist eine Mythic Rare. Und in 7 von 8 Boostern sind Rares dran. Das erstmal so als pauschal. So, wenn man sich jetzt nochmal anschaut und sagt, ich möchte eine spezifische Rare haben. In der Regel sind ja, hängt auch vom Set ab, aber in so einem normalen Standardset, ja, die gibt's auch noch, das sind diese 4, die zwischendrin mal auftauchen, die, da habe ich so in der Regel 3-4 Karten, die ich unbedingt haben möchte und dementsprechend ist es wichtig, dass man eigentlich nach einer spezifischen Rare oder Mythic Rare sucht. So, laut MTG Wiki, keine Ahnung, auf welchen Quellen sie das basieren, werden alle Karten auf 11x11 Sheets geprintet. Bedeutet, diese Sheets, also die werden auf einem, man kennt ja diese Print-Sheets, die man auch auf Events holen kann.
Ja, genau.
Das bedeutet, diese Sheets beinhalten 121 Karten. Die Rare Mythic-Karten werden zusammen auf einen Sheet geprintet. In der Regel. Das heißt, ein Print-Sheet inkludiert alle Mythic-Rares und 2 Kopien jeder Rare eines Magic-Sets. In der Regel. Double Masters und solche Geschichten mal ein bisschen ausgeklammert, weil die ein bisschen anders, weil die doppelt Rares haben oder mittlerweile Collectors Booster habe ich jetzt hier auch nicht mit drin, sondern ich spreche einfach von dem normalen Draft Boosters. Ja, die waren früher die normalen Booster, für die, die jetzt erst frisch angefangen haben. Das heißt also, relativ simpel gesagt, ist es eigentlich, um eine spezifische Rare in einem Booster zu öffnen, ist es eigentlich 1 geteilt durch 121. Das heißt, wir sind bei einer Wahrscheinlichkeit, dass ich eine spezifische Mythic Rare in einem Booster Pack öffne, bei 0,83%. Eine spezifische Rare aufzumachen, ist dann logischerweise 2 von 121, weil ich ja immer ein doppeltes Pärchen habe, liegt bei 1,65%. Eine spezifische Karte aufzumachen. Also, das heißt, wenn man sich sagt, ich kaufe mir jetzt, so wie ich das jetzt gerade heute witzigerweise gemacht habe, ich habe mir ein tolles Epilog-Booster gekauft, dafür gehöre ich wahrscheinlich eh schon gesteinigt, weil ich da eine Karte aus diesem March of the Machine Epilog brauche, hätte ich mir auch denken können, dass die logischerweise nicht drin ist.
Das heißt, du hast dir gedacht, das von dir selbst ausgearbeitete Konzept für diese Folge, das ignoriere ich einfach mal hardcore.
Genau, und zwar direkt heute.
Den heftigsten Fail ever. Ich fühle mir eigentlich selber den Spiegel vor Augen, wie doof ich bin.
Genau. Respekt. Und dann haben wir noch die Epilog-Booster, die sich instant nach dem Auspacken gecurlt haben. also wirklich instant.
Aber
das war unfassbar.
Also, vielleicht ein kleiner Disclaimer noch. Was wir mit der Folge natürlich nicht wollen, ist natürlich unseren lieben Freunden aus den Local Game Stores das Geschäft kaputt machen. Das ist nicht die Intention dahinter.
Ich glaube,
darum geht's nicht. Ich hoffe, das wird auch nicht so verstanden. Ich denke, mit denen wir sowieso gut können, die kennen uns, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich glaube, wir wollen einfach mal auch darauf eingehen. Das ist ja auch irgendwie so ein, wie soll ich sagen, so ein unausgesprochenes Geheimnis, möchte ich es mal formulieren, weil eigentlich weiß es ja quasi jeder.
Ja.
Also ich glaube, jemand, der das wirklich nicht weiß, der ist vielleicht bei so einem Hobby insgesamt falsch und tut sich da sowieso nur weh. Und naja, am Ende sind ja zum Glück die menschlichen Triebe eh manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, Neandertaler-mäßig veranlagt, dass man eigentlich was weiß und es trotzdem macht. Ne? Es ist ja, wie es immer ist, ne? Gefühlt das 24. Mal auf die Herdplatte langen. Man tut es ja zum Glück doch noch. Deswegen, darum geht's nicht. Und ich bin mir auch ganz, ganz sicher und auch da schon jetzt gerne Kommentare. Selbst wenn ihr das heute hört und eigentlich alle sagt, na klar, total sinnvoll, wie viele werden trotzdem wieder Freitag, Samstag zum Glück in die Local Game Stores rennen und sich trotzdem wieder das Booster kaufen.
Ja, ich glaube,
würde ja passieren. Und das ist auch gut so.
Genau, weil die Frage ist immer, warum? Kaufe ich mir einen Booster, weil ich eine bestimmte Karte haben möchte oder kaufe ich mir einen Booster, weil es einfach ein Fun ist?
Ich glaube, es geht eher so um den Kick.
Ja.
Nervenkitzel.
Genau. Ich habe ja auch mir die Commander Masters Booster auch heute gekauft. Einfach nur, ich habe nichts Bestimmtes gebraucht, aber wenn ich dann Jewel Lotus aufmache, geil.
So. Das ist doch dasselbe.
Genau. Das und ich glaube, so sollte man es betrachten. Man spielt Lotto, wenn man sich sowas kauft. Wenn man Bock drauf hat, sollte man es tun. Wenn man sich wirklich explizit was kauft, um bestimmte Karten haben zu wollen, sieht man ja, dass bei einer Wahrscheinlichkeit von 0,83% die Sache relativ unwahrscheinlich ist, dass man da was bekommt, was man gerade braucht.
Aber Magic ist besser als Lotto. Oder TCGs im Allgemeinen. Weil die Karten zumindest noch mal einen Gegenwert behalten.
Genau. Und
bei Lotto ist das Geld eigentlich weg. Je nachdem, welches Lotto man spielt. Okay.
Genau. Nur hast du auch den erwarteten Wert. Außer jetzt bei Lord of the Rings ist sonst der Jackpot nicht ganz so...
Stimmt.
So das Ding wie bei Lotto.
Ja.
Aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du einen Jackpot knackst, als bei Lotto wiederum.
Wohl, ja.
Genau. So, jetzt schaut man sich das Ganze nochmal an und dann sind wir eigentlich, weil das Booster-Thema ist eigentlich relativ simpel abgeklärt, dann, ich meine, da kann man auch relativ wenig beeinflussen. Schauen wir uns das Ganze an, was würde das bedeuten, wenn man jetzt sich ein normales Display, Draft-Display mit 36 Packs kauft und man möchte da, sagt, okay, ich möchte zumindest, wenn ich nicht aus einem Pack eine Karte kriege, weil 0,83 ist schon echt schwierig, möchte ich zumindest aus dem Display meine Mythic Rare haben. Ich möchte meine Lily oder was auch immer rausziehen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mir ein Display kaufe, dass das da drin ist? Also, das heißt, zusammengerechnet sprechen von einer Specific Mythic Rare, also spezifisch Mythic Rare in einer Boosterbox. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Set normalerweise 15 Mythics und 53 Rare-Karten hat, variiert natürlich von Set zu Set, dann ist quasi eine Mythic Rare in 3,87 Displays bedeutet im Umkehrschluss, du hast eine 25,83% Wahrscheinlichkeit, dass du diese spezifische Rare aus deiner Boosterbox ziehst. Also ein Viertel. Das ist gar nicht mehr mal so schlecht.
Jetzt wirkt es ja gar nicht mehr, mehr so dramatisch.
Genau. Aber wenn man sich überlegt, dass man 120 Euro ausgibt, um für 25% diese eine spezifische Mythic Rare, auch hier macht es dann mehr Sinn, weil man kann auch beim Local Game Store Einzelkarten kaufen, die Einzelkarte dann zu holen, wenn man das dann so macht. Und wenn man das aber auf eine spezifische Rare bezieht, da hat man die Wahrscheinlichkeit wiederum, dass diese eine in 2,21 Boosterboxes drin ist, also sprich 45,21%. Die Wahrscheinlichkeit, die eine spezifische Rare drin zu haben, ist relativ hoch.
Vergleichsweise.
Ja. Vergleichsweise. Mhm. So, und wenn man sich jetzt dann runterrechnet, man sollte sich immer, das hängt dann immer von Set zu Set und vom Zeitpunkt eines Sets ab, weil man sich das betrachtet. Aber zum Beispiel damals als Throne of Eldraine, da habe ich jetzt die letzten Zahlen rausgesucht, deswegen ist ein bisschen her, aber das war noch das letzte Set, bevor diese ganzen Set-Booster, Collectors-Booster und so richtig Fahrt aufgenommen haben. Ich glaube, Throne of Eldraine hatte die ersten Set-Booster, meine ich. Das war Zendikar.
Ich glaube nicht. Ich glaube auch Zendikar hat es angefangen.
Genau, stimmt. Das war einfach, ja, das war noch krass. Das letzte richtige normale Standard-Set. Und da war die Chance, etwa in einem Booster mehr als 3 Euro oder 3 Dollar aufzumachen, bei 19,03%. Also, und da ist halt die Frage, würdest du drauf gamblen, bei 20% Wahrscheinlichkeit aufgerundet, dass du mehr als 3 Euro rauskriegst, würdest du dann das Booster nehmen oder würdest du lieber die sicheren 3 Euro nehmen? Und das ist, glaube ich, immer so eine Entscheidung, die man da machen kann. Aber so habt ihr ungefähr mal ein Gefühl für ungefähre Wahrscheinlichkeiten und wie safe es ist, was aufzumachen beim Booster-Thema. Genau, das war es eigentlich auch schon mit der Einleitung.
Mhm.
Kommen wir zum spannenden Part.
Ich fand auch schon spannend. Ich meine, nochmal, es ist gefühlt vieles offensichtlich und trotzdem einfach das mal mit Zahlen zu belegen, finde ich immer irgendwie noch griffiger, nachvollziehbarer. Man hat nochmal so eine neue Betrachtung. Also ich weiß schon, dass ich mir sowas abspeichere. Ich bin so ein Typ, der speichert sich das jetzt einmal ein, ist so imprinted und dann hat man das irgendwie so ein bisschen vor seinem geistigen Auge, wenn man das nächste Mal wieder das Booster nimmt. Inwiefern es meinen inneren Kompass beeinflusst, kann ich nicht sagen. Wobei ich schon gemerkt habe, dass ich die letzten 1,5 Jahre verglichen zu früher vernünftiger geworden bin. Viel vernünftiger. Weil es mich, glaube ich, an manchen Stellen einfach geärgert hat. Gut, ich habe auch immer wieder Pech gehabt. Ich erinnere mich an allein 2 Situationen. Ich überlege gerade, waren es 2? Also eine weiß ich genau, mit Max, wo er sich dann schön über sein Force of Will in Altart Foil gefreut hat.
Ja, stimmt.
Und direkt, also der hat die Packung genommen, die ich nicht genommen habe und wollte eigentlich gar nichts kaufen und macht dann im Auto das Ding auf. Davon gibt es auch ein Video, was wir aber zensiert und nie veröffentlicht haben, weil ich da vielleicht ein bisschen unhöflich geworden bin. Zwar im Spaß, aber wäre vielleicht nicht YouTube-tauglich. Ja, und das sind so die Sachen, wo ich dann für mich gemerkt habe, ja, vielleicht sollte ich das das Booster gegangen. Und dann habe ich natürlich auch immer Dani um mich rum gehabt. Und der hat mir dann endgültig den Stecker gezogen.
Ja, also, aber ich kaufe auch eigentlich Displays gar nicht mehr.
Weil mich deine persönliche Wahrscheinlichkeitsrechnung sehr interessieren würde. Die liegt wahrscheinlich weit über den anderen.
Das ist, glaube ich, nur Mythos.
Ja.
Das ist nur Mythos. Ich weiß auch nicht, wie sich das durchgesetzt hat. Es gibt tatsächlich Leute, die von mir beim Pre-Release, dass ich ihnen das Pre-Release-Pack gebe.
Zu Recht.
Aber ich, keine Ahnung, wie sich das durchgesetzt hat. Aber ich habe jetzt 4 Booster gekauft, die waren alle Schrott.
Das finde ich zum Beispiel auch ganz interessant, wenn es sowas gäbe. Aber das, weil ich einfach nur so ein Zahlenfreund bin. Wenn es, keine Ahnung, in der heutigen digitalen Welt pro Person so eine Art digitale Messbarkeit der Öffnungsquoten der Leute gibt, die man dann irgendwie so tracken könnte. Und dann hat man von sich selber so eine Statistik und sieht dann so, wie man so im Schnitt zu anderen öffnet und die Gegenwart.
Das wäre echt eine geile Plattform. Und dann kannst du den Leuten, die einen extrem hohen EV haben, beim, also,
genau, die sollen für dich öffnen.
Die sollen für dich öffnen.
Die machen das nächste Business für sich auf. Die werden einfach nur noch Booster-Opener für euch im Stream.
Genau.
Dann geht's rund.
Und du zahlst halt, keine Ahnung, 5% von dem öffneten EV dann.
Das ist, nee, aber ich finde das spannend. Einfach so.
Okay, ja.
So lustig.
So neue Geschäft. Wie, es klaut jemand jetzt?
Ja. Wir haben es hier geclaimed. Was ist das nächste Thema?
Deckbau. Jetzt gehen wir in den Deckbau. Jetzt haben wir ja Karten gekauft, en masse. Und so, wir fangen beim Deckbau. Fangen wir folgendermaßen an. Also erstmal, das große Thema ist ja oft Landbase. Das heißt, wie viele Länder spiele ich? Ob ich jetzt Commander oder Constructed spiele, gibt es verschiedene Wege, da ranzugehen. Es gibt den, in Anführungszeichen, komplizierteren Weg, den komme ich gleich drauf zu, oder wir machen es relativ simpel. Das heißt, wir fragen uns erstmal, wenn wir starten mit unserer Opening Hand, wie viele Länder wären denn ideal in meinem Deck? So, da gibt es jetzt keine, also brauche ich in meiner Starthand 3 Länder, brauche ich 2 Länder, brauche ich 4 Länder? Das hängt halt von eurem Deck ab,
ja.
Also von eurer Curve. In der Regel sagt man, sag ich mal, gerade bei Constructed, wären 3 Länder ideal, weil du bis in Turn 3 eigentlich durchspielen möchtest und dann hast du ja bis zu Turn 3, je nachdem, ob du on the draw oder on play bist, 2 bis 3 Karten, die du noch dazu ziehst, wo du auch dann berechnen kannst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da eine Land hittest. Aber auf jeden Fall 3 Länder, so, sag ich mal, ist in der Regel. Und oder du sagst auch für dich, okay, ich möchte zum Beispiel in Turn 5 sehe ich hier 11 Karten und ich möchte eigentlich in Turn 5 5 Länder haben. Und dann ist meine Curve zu Ende in Constructed. Das heißt, also habe ich eine Land, also ein Land Ratio, also ein Landverhältnis von 5 zu 11. Logischerweise. Das heißt dann, bei 5 zu 11 Karten oder 5 zu 12, also je nachdem, ob ich on-play bin oder nicht, bin ich entweder bei einem 27,2% oder 25. Das heißt, also nicht Prozent, sorry, ich teile es einfach nur, dann bin ich bei 27 oder bei 25, bei 5 zu 12. Und das heißt dann, dass man, wenn man ich den Durchschnitt von den beiden nehme, dass ich einen durchschnittlichen Landcount auf 26,1 komme. Das heißt, man könnte sagen, jetzt basierend darauf brauche ich 26 Lands.
Jetzt mal erstmal so über alles.
Genau, wenn man das ganz simpel berechnen möchte. Ja. Also wenn man sich dann zum Beispiel fragt, okay, ich baue mein Limited-Deck und ich berechne mir einfach, okay, was wäre ideal, bis zu welchen Turn brauche ich Länder, damit ich mein Deck in der Curve sauber ausspielen kann, brauche ich 3, 4, 5, 6, 7 oder habe ich sogar einen 11-Drop, dann rechne ich das basierend auf den Turns, geteilt durch und habe dann einen Verteilungswert, wo ich dann mein Average sagen kann, okay, ich bräuchte so und so viele Mana-Sources.
Kurze Frage noch, damit wir natürlich auch wieder unserem Bildungsauftrag gerecht werden. Wenn du jetzt on curve sprichst, dann sprichst du ja, korrigier mich, wenn ich es missinterpretiere, dann sprichst du davon, dass du bis zu Turn 5, egal ob jetzt on play oder second, ob du oder dass du bis zu diesem Turn 5 in jeder Runde den vollen Mana-Betrag ausschöpfen kannst, um dann bis in diesem Zug den maximalen Betrag für das Spielen einer Karte ausgegeben hast.
Genau.
Du redest jetzt aber nicht davon, beziehungsweise das zählt ja wahrscheinlich indirekt schon rein, dass du vielleicht auch mal, keine Ahnung, in Turn 4 2 Two-Drops spielst, sodass du halt die Curve ideal ausreizt. Es geht im weitesten Sinne bei Curve einfach darum, das Ausspielen deiner Karten ideal auszunutzen.
Genau, kannst du schon, also genau, es kann auch schon Sinn machen, dass du in Turn 4 2 Two-Drops spielst. Das macht vielleicht schon, kannst du mit rein zählen, aber du nimmst ja dadurch eine Karte auch mehr weg und so viele Karten ziehst du ja nicht weg nach. Das heißt, wenn du
auch wieder.
Genau, wenn du jetzt sehr aggro spielst und du hast sehr viele 2-Drops, ja, noch ein paar 1-Drops etc., dann reicht die in der Regel auch 3 Mana, hm, weil du ja dann 2 Karten spielen kannst. Weil dauerhaft mehr als 2 Karten spielen kannst du nicht, weil du ja nur eine Karte nachziehst in der Regel, je nachdem was für ein... Dann ist das Deck halt zu Ende. Da reichen dir dann, wo du sagst, okay, eigentlich reichen mir in Standard 3 Länder, das heißt dann 3-7 vielleicht, oder mir reicht auch bis zu 5 eigentlich 3 Länder, mhm, weil ich dann genug alle meine Hand rausgerotzt habe und dann habe ich eine andere Ratio, dann reicht mir vielleicht auch eben statt 26 halt 19.
Worauf ich, oder 18. Ja, absolut. Worauf ich im weitesten Sinne nur wollte, damit es da vielleicht auch keinen Denkfehler gibt, weil Leute vielleicht auch neu in dem Punkt sind. Mit Curve meinst du aber nicht, dass wenn ich dann eben meine Curve mit 5 erreicht habe, dass die Curve hinten raus auch eine ideale Sättigung für mich erzeugt. Das meinst du im ersten Sinne, genau, nicht, sondern es geht erstmal bis zu diesem Peak, ich nenne es jetzt mal Peak.
Genau, bis ich meine Strategie durchbringen kann.
Und dann, danach ist alles eigentlich immer ein bisschen situationsabhängig, Card-Draw-abhängig etc. Also da hat man sich, genau, hoffentlich schon an den Punkt gespielt, der am ersten Mal durch die ersten 5 Turns eine gewisse Stabilität für seinen Deck Strategie so ein bisschen,
genau, wo ein Zusatz, wenn du dann ein zusätzliches Land ziehen würdest, dir erstmal keinen Zusatzgewinn bringen würde. Mhm. Okay. So will ich das formulieren.
Gut.
Haben wir das, so, das ist quasi erstmal vereinfacht, wenn ihr halt schnell rechnen müsst. Jetzt kommen wir zu dem komplizierteren Fall. Mhm. Und das nennt sich die hypergeometrische Verteilung. Da werde ich jetzt einfach mal die Definition mal grob vorlesen, damit wir alle verstehen, worüber wir hier eigentlich sprechen, weil das Wort ja sich an sich sehr sperrig sich anhört.
Findest du?
Ja, aber es ist eigentlich super simpel, es gibt genug Tools, die Links findet ihr auch in der Beschreibung, gebe ich jetzt Martin einfach als Hausaufgabe mit, da könnt ihr das einfach relativ simpel ausklicken, ich erkläre jetzt auch gleich, wie man dieses Ding ausfüllt und was die einzelnen Größen bedeuten und wie man das dann effektiv anwenden kann, sowohl im Constructed als auch jetzt im Commander beispielsweise, was auch Constructed ist, aber Constructed verbinde ich immer noch mit kompetitiven 60-Karten-Decks. Genau, also die hypergeometrische Verteilung ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung in der Stochastik. Einer dichtomen Grundgesamtheit werden in einer Stichprobe zufällig Elemente ohne Zurücklegen entnommen. Die hypergeometrische Verteilung gibt dann Auskunft darüber, mit welcher Wahrscheinlichkeit in der Stichprobe eine bestimmte Anzahl von Elementen vorkommt, die die gewünschte Eigenschaft haben. Bedeutung kommt dieser Verteilung daher etwa bei Qualitätskontrollen zu. Die hypergeometrische Verteilung wird modellhaft dem Urnenmodell ohne Zurücklegen zugeordnet. Man betrachtet speziell in diesem Zusammenhang eine Urne mit 2 Sorten Kugeln. Es werden Kugeln ohne Zurücklegen entnommen. Die Zufallsvariable ist die Zahl der Kugeln der ersten Sorte in dieser Stichprobe. Die hypergeometrische Verteilung beschreibt also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei gegebenen Elementen, Grundgesamtheit des Umfangs, von dem die gewünschte Eigenschaft besitzen, beim Herausgreifen von Probestücken, Stichprobe des Umfangs, genau Treffer erzielt werden, das heißt die Wahrscheinlichkeit für Erfolge in Versuchen. Soweit so klar?
Wenn ich jetzt ja sagen würde, würde ich hardcore lügen.
Genau. Also es geht eigentlich darum, herauszufinden, also wir stellen uns eine Urne vor, das ist unser Magic Deck. Und ich habe dort eine gewisse Anzahl an Treffer, die ich gerne in meiner Starthand zum Beispiel haben möchte. Und ich entnehme aus meiner Urne, mein Magic Deck, eine Stichprobe, 7 Handkarten und berechne eine Wahrscheinlichkeit von Anzahl Erfolgen, die ich definiere, sprich 2, 3, 4 Länder beispielsweise, und berechne, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus dieser Stichprobe die gewünschte Erfolge erziele.
Was ja bei einigen Deckbuilding-Seiten ja diese Starthand-Simulation eigentlich darstellt, oder?
Genau, nur halt das.
Oder auch die Berechnung, ich erinnere mich, sorry, wollte ich hier unterbrechen, wenn ich mir, wie hieß die Page, Moxfield, wenn du auf Moxfield zum Beispiel dein Deck irgendwie hinterlegt hast, dann siehst du ja auch eben die jeweilige Wahrscheinlichkeit aufgrund der Länder und so, wann du wie viel in etwa ziehst. Das ist ja das so ein bisschen damit verknüpft.
Das ist mit Sicherheit die Grundlage der Berechnung dahinter. Genau, also das ist das, was wir uns anschauen. Das heißt, damit wir das uns beurteilen können, gibt es auch ein Tool, das führen wir gleich aus. Mhm. Als erstes brauchen wir eine Population Size. Das ist unser Deck. Das heißt, wir haben 60 Karten,
60
Karten, 40 für Limited oder 99 für Commander, weil der Commander nicht Teil des Decks ist.
Genau.
Also ich ziehe, der ist ja nicht Teil, den ich ziehen kann. Und was die Population Size, also die Population an sich, verändert sich ja dann mit Ziehen. Also wenn ich 7 Karten gezogen habe, wird meine Population geringer. Und wenn ich mir dann den nächsten Top-Deck anschauen möchte oder als Wahrscheinlichkeit berechnen möchte, schaue ich mir halt dementsprechend die Kugeln, die da drin sind, ja weniger geworden. Mhm. Dann die Anzahl der Successes in der Population, Success, also der Erfolge oder der Treffer oder die Dinge, die ich haben möchte in der Population, muss ich definieren. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt Basic Lens habe und ich habe 7 blaue Mana-Quellen drin und ich möchte herausfinden, genau, dann ist andersrum gesagt, in meinen 60 Karten habe ich 7 blaue Mana-Quellen und ich möchte jetzt eine Wahrscheinlichkeitsberechnung machen, dass ich eine Summe X von blauen Mana-Quellen in meiner Starthand habe. Dann sind diese 7 quasi meine potenziellen Treffer, die ich definieren muss.
7 aus den 60, ja.
Genau. Das, in den Tools wird es auch so nochmal also auf der Webseite genauer erklärt. Oder bei dem Stat-Track, worauf ich mich jetzt beziehe, wird das als Numbers of Successes in Population. Mhm. Das sind quasi meine gewünschten Karten.
Das macht erstmal Sinn.
Dann kommt die Sample Size. Die ist natürlich 7. Wenn ich, also 7 ist meine Sample Size. Weil ich eine Starthand von 7 habe. Wenn ich jetzt aber in den Turn 3, 4, 5 reingehe, dann erhöht sich meine Sample Size. Auf dementsprechend, also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich innerhalb den ersten 3 Zügen 2 blaue Mana-Quellen habe. Das ist meine Sample Size nicht 7, sondern 7 plus 3 Züge, also sprich 3 Karten, ist meine Sample Size 10.
Weil ja auch wiederum das Deck geschrumpft ist.
Nee, da geht es noch gar nicht so sehr ums Deck, sondern einfach nur Wahrscheinlichkeit, wie ist meine Stichprobenentnahme erhöht sich ja. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb meiner ersten 10 Karten blaue Mana-Quellen drin sind?
Klar, weil, ja, okay, das macht Sinn, ja. Okay.
Und das Gleiche ist, wenn ich aber zum Beispiel nur wissen möchte, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese eine Karte, die ich jetzt ziehe, mein Top-Deck, dann ist mein Sample Size 1. Weil ich ziehe nur eine Karte. Genau. Weil ihr mich hier nicht interessiert, ob ich in den nächsten 3 Zügen oder auf meinen Starthand, sondern
jetzt genau.
Diese eine verdammte Karte, die ich jetzt gerade entnehme. Und dann ist die Frage Number of Successes in Population. Das heißt, in Population, die quasi, also wie viel möchte ich denn eigentlich haben? Nur weil ich 7 blaue Quellen habe, ist ja die Frage, will ich ja nicht 7 in auf der Hand haben, sondern ich möchte ja 2 oder so, weil ich mein Counterspell spielen möchte. Und genau, da tippe ich dann ein, möchte ich 2, möchte ich 1 oder möchte ich 5 haben von den ganzen, also zum Beispiel möchten wir die Wahrscheinlichkeiten haben von 2 aus 20 Ländern oder möchten wir 1 von einem Playset haben, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir die ziehen. Das gleiche ist auch, wenn ich jetzt solche Geschichten habe wie diese, wie hast du sie genannt bei One Piece, diese Tutoren?
Searcher.
Die Searcher, genau. Wenn du so Searcher hast, die sich die ersten 5 Karten anschauen, dann ist deine Population Size, ist dein Deck, aber die Stichprobenentnahme, dass du hittest, ist quasi, du nimmst 5
genau,
und möchtest halt einen Hit haben. Das wäre dann quasi dein Number of Success. Mhm. Also das ist eigentlich so relativ simpel. So, wenn man sich jetzt das anschaut und sagt, okay, ich habe jetzt ein Standard-Deck oder ein Modern-Deck und wir möchten jetzt herausfinden, zum Beispiel, wir haben 60-Karten-Deck, wir haben 4 im Playset von einer bestimmten Karte, die wir unbedingt auf der Hand haben möchten und das aber in Turn 4. Das heißt also, weil zum Beispiel mein Ding, in dem Fall war das ein Beispiel mit einer Karte aus Eternal Revolt, wo halt ein Artefakt 4 Mana kostet. Und das ist die Key-Karte des gesamten Decks. So, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in Turn 4 diese Karte auf der Hand habe? Das heißt, ich habe Population Size 60, Number of Successes in Population sind 4. Weil, klar, sind wir im Playset. Sample Size ist 11. Weil 7
plus 4?
Genau.
Also ich habe 7 auf der Hand gehabt und 4 gezogen.
Genau. Und Number of Successes in Sample, ich brauche mindestens eine, also 1. Und dann spuckt es verschiedene P-Werte aus. P-Werte sind die Wahrscheinlichkeitswerte. Und da gibt es Wahrscheinlichkeiten für, dass du genau eine auf der Hand hast, dass du weniger als eine auf der Hand hast, dass du eine oder, also kleiner oder gleich 1, größer als 1 oder größer und gleich 1. Für uns als Wert ist am wichtigsten entweder größer gleich, also 1 oder mehr ist ja gut. Oder die Wahrscheinlichkeit kleiner als 1. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich keins auf der Hand habe in Turn 4? Soweit verstanden? Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich von meinem Playset keine Karte ziehe in Turn 4?
Jetzt nur kurz versucht ein bisschen mitzudenken. Warum ist für mich der kleine Wert auch interessant? Weil eigentlich kann ich doch mich theoretisch, also tariert sich das nicht ein Stück weit automatisch aus, wenn ich daran arbeite, dass ich für mich den eigentlichen Wahrscheinlichkeitswert im Auge behalte, im Sinne von, in der jetzigen Konstellation habe ich, ich mache jetzt mal fiktive Zahlen, habe ich eine 12%ige Wahrscheinlichkeit, dass ich eins habe, dann könnte es ja ergo mit vielleicht, je nachdem, was es noch für andere P-Werte gibt, könnte es ja sein, dass ich, keine Ahnung, 80% Wahrscheinlichkeit habe, dass ich es nicht habe und dann gibt es vielleicht noch 8%, die auf was anderes entfallen. Aber für mich ist ja erstmal die Frage, okay, ist 12% für mich genug? Oder muss ich irgendwas dran drehen, dass der Wert für mich wächst? Dann verringert sich ja automatisch ja die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht der Fall ist. Ist das nicht
genau
richtig?
Eigentlich? Das ist an sich richtig mitgedacht.
Okay.
Weil effektiv ist es, also größer gleich 1 und kleiner als 1 ergibt zusammen 100 als Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das heißt, also ich mache es mit fixen Zahlen.
Ja.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei dem genannten Beispiel, sprich 4, 11, 1, größer 1 oder mehr von diesen Artefakten auf der Hand haben, in Turn 4 liegt bei 56%. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich keins davon habe, ist dann der Umkehrschluss von 44%. Also ich habe eine Wahrscheinlichkeit, es ist so fast 50-50, dass das hinhaut. Und das dementsprechend, wenn ich die Population Size in diesen vier Zügen reduzieren kann, weil ich Fetchies habe, beispielsweise, die mir wieder ein Land rausziehen, etc., kann ich meine Wahrscheinlichkeit erhöhen.
Aber okay, jetzt mal eine ganz kurze Frage. Das heißt ja, du könntest diese Wahrscheinlichkeit jetzt erstmal im Kern auf jede Karte projizieren, von dem du ein Playset hast.
Genau.
Auf Turn 4.
Ja.
Das heißt, du kannst dir eigentlich ein relativ gutes, ich sage jetzt mal, im weitesten Sinne, ein relativ gutes Gerüst bilden und dir schon mal ein, ich sage jetzt mal, ein Wissensspektrum ja schon mal aneignen und lernen, was du ja anwenden kannst und sagen kannst, okay, eigentlich kann ich von meinem Deck mir im Vorhinein aufgrund dieser Wahrscheinlichkeiten schon relativ klar selber herleiten, wann dürfte ich denn eigentlich an welche Karte kommen.
Ja.
Das heißt, da kann man ja eigentlich schon ein Stück weit, ich meine, klar, wir wissen es, es ist ja immer noch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber trotzdem schon auch das Ganze, und da komme ich eigentlich schon wieder fast zu dem Bogen, den ich spannen kann zu vorhin, da kann ich eigentlich schon fast wieder in die Ecke navigieren, zu sagen, da unterscheidet sich der Gute von dem extrem guten Spieler, weil der sowas ja quasi im Kopf hat. Der ist ja nicht in dem Käfig gefangen zu sagen, wo bleibt denn jetzt meine Karte? Sondern der hat es vielleicht ja so konzipiert, dass er ja eben aufgrund von Wahrscheinlichkeitsrechnungen und das dann eventuell schon beim Deckbau ja eigentlich das Ganze so steuert und lenkt, plus dem, was du jetzt gerade noch an Faktoren gleich nennen wirst, dass er ja wirklich seinem Gameplan irgendwo im besten Fall ja ein perfektes Setting gibt. Perfekt.
Ja. Also genau, also du kriegst so ein Gefühl von deinen Keykarten, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie auftauchen, und kannst so dein Setting setzen, dass du dir relativ safe sein kannst, basierend auf der Rechnung. Okay, eigentlich, in der Regel, ich spiele Best of Three, das heißt, mindestens in einem Game, mindestens, werde ich meine Karten so auf der Hand haben, dass ich sie brauche. Und was mache ich in den restlichen Games, wenn die nicht auftauchen? Was machen deine anderen Karten? Und was noch besser ist, wenn du dann überlegst, okay, gerade im Constructed Game, wenn du Legendary Creatures hast oder Länder etc., packe ich, wie viele von diesen legendären Planeswalkern, Kreaturen, die super stark sind, packe ich rein, weil ich dann auch berechnen kann, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich zwei davon auf der Hand habe und dann habe ich eine tote Karte. Deswegen spiele ich da vielleicht doch kein Playset, sondern nur zwei, damit ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine tote Karte auf der Hand habe, reduzieren kann. Und so kann ich so ein bisschen in die Deckstrategie rangehen.
Das ist jetzt schon extrem spannend.
Und
da merke ich gleich schon, wie es mich triggert. Dann aber ganz kurz noch. Das Ganze würde ja schon Stand jetzt, wo wir uns jetzt gerade befinden, in dem Stadium, wo wir jetzt über diese Wahrscheinlichkeitsrechnung reden, sehe ich ja gerade schon einen Riesenpain für Commander. Weil ja erstmal eine größere Population der Fall ist. Der negative Einfluss über fehlende Playsets. Das ist ja schon mal eigentlich der negative Gegenwert erstmal per se.
Ja.
Jetzt kommen ja noch Faktoren, die kommen ja
genau.
Noch. Das wollte ich ja gerade sagen. Ich bin ja jetzt erstmal bei dem Status quo, den du erzählt hast, jetzt hast du es ja schon angedeutet. Das kann man ja wiederum beeinflussen, indem man dann mit Tutoren arbeitet, mit Fetch-Ländern und so weiter und so fort, oder?
Auch nicht nur, sondern du kannst ja du kannst auch so dran arbeiten, zu sagen, okay, was ist meine Deckstrategie in Commander? Zum Beispiel Discard.
Ach so, und dass dann, du halt quasi mit dem gleichen Typen
arbeitest. Genau.
Und okay, dass du sagst, ja, fair enough. Ich weiß bei der einzelnen Karte per se. Also, dass ich exakt die Karte haben will, weil ich die brauche. Also, wenn das die Keykarte ist, dann ist halt das natürlich eine ganz andere
Schere, oder? Genau. Ja, okay. Aber du könntest zum Beispiel so reingehen, zu sagen, okay, Discard, wie viele One-Drop-Discards muss ich denn in mein Deck packen, dass ich auf meiner Starthand bei Commander die Wahrscheinlichkeit hochsetze, dass ich dort ein One-Drop-Discard habe.
Und auch da, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bitte, bitte mal kommentieren. Weil ich kann nur mein persönliches Lebensbeispiel hier anbringen. Genau das ist doch eigentlich immer eine der größten Fragen, die an uns nagt, wenn wir Deck bauen. Brauche ich von der Karte jetzt noch die vierte, die fünfte, die sechste? Wenn wir jetzt von Commander sprechen, also vom Typ, also wie tariere ich es aus? Da versucht ihr eigentlich, also im weitesten Sinne wird wahrscheinlich der Großteil aller Spieler stumpfes Bauchgefühl anwenden.
Ja.
Das ist ein stumpfes Bauchgefühl. Das Problem an der Sache ist, das, was du jetzt gerade erklärst, lässt ja eigentlich perfekt zu, also zumindest zu weiten Teilen, eigentlich eine logische Form von Mathematik einzubinden, um zu sagen, okay, also wenn ich wirklich den Gameplan habe, der da sagt, die Deckstrategie mit meinem Commander verfolgt Discard oder Graveyard Interaction oder was weiß ich was oder Tokens, die ich produzieren will, und ich will das in einer gewissen Frequenz haben, ja, dann muss ich mir aber auch ganz klar machen, ich brauche die und die Karte.
Genau. Und das kannst du auch mit Mana Rocks machen. Also wenn du sagst, ich brauche Ramp. Ich möchte eigentlich, wie viele zwei Mana Rocks, also die halt zwei Mana kosten und einen Mana produzieren, brauche ich, damit die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass ich sie auf der Starthand habe, weil ich möchte sicher Turn zwei Mana Rocks spielen, weil mein Commander vier Mana kostet und ich möchte in eine Runde früher spielen. Und so kannst du an Deckbau rangehen, zu sagen, okay, das spuckt mir jetzt aus. Ich bräuchte eigentlich dadurch, ich sollte mindestens, damit ich ungefähr bei 30%, wir können auch ein paar Beispielrechnungen machen, damit ich ungefähr bei 30% kriege, dass jedes dritte Game grob so mir safe einen 2-Mana-Rock auf die Hand bringt, wie viele brauche ich dann ungefähr im Deck? Oder das gleiche ist auch, ich spiele Planeswalker und ich weiß, ich brauche Board-Wipes. Wie viele Board-Wipes muss ich denn eigentlich reinpacken, damit ich sicher sein kann, dass wahrscheinlich Turn 13, Turn 12 brauche ich sicher mal ein Board-Wipe auf der Hand. Wie viele müssen das denn im Deck sein, damit die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich den dann auf der Hand habe? Das kann ich alles dann noch beeinflussen im Game. Da kommen wir dann später dazu mit Tutoren, mit Deckmanipulation, mit Cantrips und etc. Kann ich noch ein bisschen dran cheaten, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Aber jetzt erstmal davon ausgegangen, was muss bis Turn 13 passieren, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist?
Ich habe eine neue Geschäftsidee für uns, Dani. Die erzähle ich dir off topic.
Okay. Sehr gut. genau, also und das macht das Ganze so spannend, weil dann auf einmal Entscheidungen nicht mehr basierend auf Bauchgefühl, wie du sagst, sondern tatsächlich, okay, ich habe eine bestimmte Strategie, ich möchte unbedingt Spot Removal haben, ich möchte unbedingt Mana Rocks haben oder im Limited, das machen wir als erstes Beispiel gleich, ich möchte dreifarbig spielen, macht es denn Sinn, dass ich eine Doppelcolor auf Turn 2, also Doppelrot beispielsweise, und ich spiele aber dreifarbig Limited, weil ich mir das irgendwie eingebildet habe. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich zwei rote Mana-Quellen in Turn 2 habe, um meinen Two-Drop auszuspielen? Solche Fragen kann man jetzt einfach wahrscheinlichkeitstechnisch beantworten. Oder andersrum gefragt, wie viele rote Quellen müsste ich denn reinpacken, dass ich safe sein kann, dass ich meine zwei Mana auf Turn 2 habe? Und dafür ist diese hypergeometrische Verteilung verantwortlich und zuständig.
Mhm.
Genau. Nehmen wir doch einfach mal ein Beispiel. Wir haben also Population Size ist 40. Wir haben beschlossen, wir spielen dreifarbig. Wir haben einen Counterspell auf der Hand, der kostet 2 blaue Mana und ich möchte in der Lage sein, Turn 2 eigentlich 2 blaue Mana zu haben. Bei drei Farben. Wir haben insgesamt, in der Regel sprechen wir von 40 Kartendecks von 17 Ländern, 16 Ländern, je nachdem, wie man spielen möchte. Wir gehen von 17 Ländern aus, geteilt durch 3. Lass es irgendwie, weil wir gut sind, 6 blaue Mana sein, die insgesamt
in unserem Pool liegen.
So, wir haben 6 blaue Mana. Ich brauche Number of Successes in Sample 2. Mhm.
Das heißt, also ich möchte 2 haben in Turn 2. Genau.
Turn 2, das heißt, meine Sample Size ist nicht 7, sondern 8. Oder 9, je nachdem. Je nachdem, ob ich on-play bin oder nicht.
Okay, ja.
Das hängt davon ab. Also, wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind on-play, das heißt, wir ziehen nicht in Turn 1, mhm. Sind wir bei 8 Sample Size. Das heißt, wenn ich jetzt kalkuliere, ich muss die Seite refreshen. Spannungsbogen, das muss ich nochmal alles eingeben. Also wir haben 40, 6 Länder, Sample Size 8, Number of Successes 2. So, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich 2 oder mehr blaue Mana-Quellen habe, bei 34%. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich weniger als 2 blaue Mana-Quellen habe, bei 65%.
Klar, Gegenwert.
Genau.
Heißt,
das heißt,
könntest du jetzt insofern beeinflussen, indem du natürlich deine, wobei, was war der Wert für 6? Also für unsere Mana-Quelle, wie nennt sich der?
Blaue Mana-Quellen, nee, ja. Achso, Number of Successes in Population.
Genau. Okay, dann ist es der. Dann, wenn man den jetzt natürlich hochschraubt, schraubt man automatisch natürlich die Wahrscheinlichkeit nach oben.
Genau.
Das heißt, jetzt ist auf 7 Mana hoch, also, oder auf 7 blaue Quellen.
Genau, gehen wir mal auf 7. Was macht das denn effektiv dann an der Wahrscheinlichkeit aus? Da sind wir bei 43%. Da sieht man, ein Land macht schon ordentlich was aus. Und jetzt ist es das Ding, gerade wenn man sich dann überlegt, wenn man mehrere Farben zusammenstellt, auch selbst wenn man nur 2 Farben hat, und da gibt's ja oft auch in Limited Guides so die Aussage, okay, diese Karte wird schlechter, ist jetzt mein neues Wort dafür.
Super.
Schlechter bewertet, weil sie 2 Mana-Quellen einer Farbe drin hat. Also 2 grüne, doppelgrün, doppelblau, ja, doppelrot oder was auch immer. Dadurch wird die Karte automatisch in Limited Reviews gedowngraded von der Stärke her, weil das effektiv auf die Wahrscheinlichkeit einen extremen Einfluss hat.
Es beeinflusst sehr heftig. So.
Genau. Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich bei höheren Drops mit 6, 7 Mana, okay, sei es drum. Mhm. Aber bei, selbst wenn ich die typischen aus M21, die Cavaliers, die hatten 3, die waren 5er Drops mit 3 Mana einer Farbe. Selbst wenn wir da hingehen und wir haben eine normale Mana-Verteilung von 6, Sample Size beim 5er Drop wären dann, ich bin in Turn 5, wir haben angefangen, das heißt, ich bin quasi 7 plus 4, bin ich bei 11 und ich brauche mindestens 3 Mana einer beliebigen Farbe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Turn 5 habe, bei 19%.
Das ist schon gering.
Obwohl man sich denkt, das ist ein 5 Mana Ding.
Aber die 3 blauen sind es halt in dem Fall.
Genau.
Und das ist das, was man dann so schnell, glaube ich, als Spieler, was nachvollziehbar ist, erstmal, glaube ich, nicht so schnell in den Kopf rein will.
Ja.
Weil das gar nicht so logisch erscheint, weil man sich so denkt, ja, das ist halt so vorm geistigen Auge, ist das halt eine blaue Karte. Und ich glaube, man will so diesen Fakt, 3 blaue Mana dediziert, den will man, glaube ich, gar nicht so wahrnehmen, den will man gar nicht so akzeptieren.
Genau.
Also ich glaube, da ist der emotionale Teil nicht so aktiv, nein, andersrum, er ist zu aktiv, so rum. Also er macht ja den Fehler, einem zu suggerieren, das könnte ja gar nicht so relevant sein, wie man das jetzt vielleicht irgendwie glauben will oder auch gar nicht drüber nachdenken. Und dann geht das Problem auch wieder los, dass ja immer wieder Leute vielleicht beim Selbstdeckbauen etc. einfach dann frustriert sind, weil sie halt vielleicht nicht so ins Spiel reinkommen, wie sie es gerne hätten. Sie haben zwar eine coole Idee,
ja,
ob das jetzt für ein Constructed Deck in Modern ist oder vielleicht auch mal in Legacy oder vielleicht in Standard, ist ja egal, oder auch bei Commander. Ich glaube, da geht schon so eine ganz, ganz wichtige Problemstellung los, die dann im Kopf sich denkt, ach komm, ich habe mir doch super Gedanken gemacht, warum funktioniert das nicht? Ach, das Deck, das läuft nicht, ist doch kacke.
Genau.
Aber ich glaube, da passiert der elementare Fehler, unter anderem schon. Und ich glaube, wenn man da so einen Knoten löst, dürfte es auch den Leuten leichter fallen, erfolgreicher ihre Decks zu spielen, weil sie natürlich ein bisschen besseres Verständnis auch für die Strategie haben. Und, noch eine kurze Ergänzung, reine Mutmaßung, wenn du jetzt mal schaust, wie schnell Leute hergehen, so wie ich an vielen Stellen, und dann einfach das Netdecking betreiben, ist das ja auch nur die halbe Miete. Je besser du als Pilot, der vielleicht sogar das Deck gebaut hat, ja auch in deinem Kopf wirklich weißt, so diese Blaupause, zu wissen, ja, wann kommt denn die Karte mit welcher Wahrscheinlichkeit, navigierst du ja ganz anders.
Ja.
Ich, wenn einfach nur Netdecke und mir denke, ich spiele Legacy, cool, ich habe 4 Force of Will drin, ja, da ist doch immer einer auf der Hand, und du schaust auf die nackten Zahlen und siehst 16%, dann arbeitest du doch im Kopf ganz anders damit. Also Turn 1 oder
ja,
Starthand oder was auch immer. Und ich glaube, das macht viel aus.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, man schätzt auch Wahrscheinlichkeiten ganz anders ein. Selbst,
extrem.
Muss man mir vorstellen, selbst wenn ich zweifarbig spiele in Limited, wo ich eh schon eine geringere Population habe, weil ich 40 Karten habe, und ich habe wir spielen diesen Kavalier, der 3 Mana, also 5 Mana Drop mit diesen 3 farbigen Mann. Selbst dann Und ich habe einfach 50-50 geteilt, die Länder. Mhm. Selbst dann bin ich nur bei 38% Wahrscheinlichkeit. Also die Wahrscheinlichkeit
auch ist... auch nicht riesig.
Ne, ja, es ist genau. Effektiv gesprochen, spricht man eigentlich... Also bei Magic willst du eigentlich über 50% sein, damit du bei 3 Games die Wahrscheinlichkeit mehr... Also dass es bei 2 Spielen stattfindet, als dass es nur bei einem Spiel stattfindet. Das heißt, du versuchst eigentlich über die 50% zu kommen, damit es in favor für dich ist. Wenn du... Und die Wahrscheinlichkeit hier in dem Fall ist ja bei 61% höher. Also es ist mehr wahrscheinlich, dass du es nicht hast, als dass es wahrscheinlich ist, selbst wenn du 2 Farben spielst.
Genau, und jetzt hast du es ja gerade gesagt. Und genau das meine ich ja. Da glaube ich, macht es halt einfach in ganz, ganz vielen Köpfen noch nicht ausreichend Klick, weil man sich sagt, oh, ich habe mir doch jetzt 50-50 Farben genau. in den Pool gepackt. Das muss doch quasi eine 50-50 Chance sein. Aber sie ist es ja faktisch nicht. Nee. Und da geht es ja genau los. Das ist ja dieses, da denkt man sich so, warum funktioniert der Mist nicht? Naja, es gibt einen Grund. Und der ist relativ logisch, man muss ihn nur verstehen.
Genau, und man kann das Ganze natürlich im Constructed vor allem umgehen, wenn ich eben, und deswegen ist die Landbase so immens wichtig, weil in dem Moment, wo ich nur Duels spiele oder meine Länder größtenteils beide Farben machen, erhöhe ich immens die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Drops spielen kann. Und das ist so, deswegen sind diese Länder auch so verdammt teuer. Und auch wenn man glaubt, auch ein Commander macht es jetzt einen großen Unterschied, ob ich bei meinen 36 Ländern, ob das fast alles nur Basics sind oder ob ich fast alles das Dual-Color sind, das macht einen immensen Unterschied.
Und das, also für mich geht gerade eine ganz neue Welt auf, im positiven Sinne.
Freut mich.
Hat halt tatsächlich gerade sehr stark mit One Piece zu tun. Warum? Um da vielleicht nur kurz mal zu erklären, wie ich es jetzt gerade für mich verwerten kann. In One Piece ist es sehr stark davon abhängig, wenn man den gegnerischen Leader, das ist so der Hauptcharakter, wenn man den angreift, dann kann man als Verteidigender mit seinen Handkarten, wenn sie auf der Seite einen sogenannten Counterwert haben, kann man seine Verteidigung erhöhen.
Ja.
Und es gibt Karten auf der Hand, die man quasi in einer alternativen Form verwenden kann. Zum Countern gibt es maximal 2000 als Wert. Und normalerweise spielt man im Schnitt, in so einem 60-Karten-Deck spielt man immer so 12 sogenannte 2K-Counters. Und jetzt ist ja immer die Frage, mein Gegner hat aktuell 3 Handkarten. Wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass alle 3 Handkarten 2K-Counters sind?
Ja.
Und das ist ja auch so eine Sache, weil manchmal hat man einfach gar nicht den Mut, reinzugehen, weil man sich denkt, oh, der hat bestimmt 3 Stück. Wenn man aber mal ganz ehrlich ist, kann man sich vor seinem geistigen Auge, wenn man so ein bisschen mit diesen Zahlen mehr und mehr lernt zu arbeiten, kann man sich schon herleiten, wie unwahrscheinlich das eigentlich so über den Lauf der Zeit ist. Das kann man ja schon so ein bisschen, das meinte ich vorhin, irgendwie in so ein Schema F packen und viel mehr damit arbeiten. Dann ist man ja, keine Ahnung, an der Stelle, dass man weiß, okay, wir sind im Midgame. Ich habe mir das mal kurz einmal, zweimal durchgerechnet mit so einem Wahrscheinlichkeitsrechner. Und dann schaue ich mir mal an, dann kann ich schon mal relativ sicher sagen, das ist maximal noch eine Wahrscheinlichkeit, dass der alle 3 Karten mit 2K auf der Hand hat, von 11%.
Genau.
Als Beispiel.
Und wenn du noch aufpasst, kannst du sogar so weit gehen und sagen, ich habe schon 6 gesehen davon. Genau.
Und dann kann ich sogar der Wahrscheinlichkeit noch viel mehr beipflichten im Sinne von, okay, die kippt sogar noch in meine Richtung im positiven
genau,
Sinne.
Genau, weil die Hits sich reduziert haben.
Das ist
haben.
Genau der Punkt. Und das ja. habe ich zum Beispiel so stark, also das erste Mal so richtig wahrgenommen und erlebt, wo ich so richtigen krassen Aha-Effekt hatte, das war unter anderem bei Flesh and Blood, weil bei Flesh and Blood gab es den Effekt, wenn du eine Karte zum Bezahlen, man sagt, bei Flesh and Blood gepitcht hast, dann wurde die einfach nur zum Bezahlen von Ressourcen verwendet wurde, wurde die, man konnte mehrere reinlegen, wie viele man halt gerade noch zur Verfügung hatte, durfte man verändern, wie die Reihenfolge war und sie dann unter das Deck legen.
Ja.
Und da gab es die Profispieler, die genau wussten, weil es bei Flesh and Blood keine Tutoren und so gibt, das heißt, man fasst das Deck nicht mehr an und mischt es nicht mehr, die genau wussten, wann kommt was, wie, wo auf meine Hand zurück. Und das hat mir ja den Schalter rausgehauen. Sich in seinem Kopf zu merken, ich will die Karte, weil ich sie jetzt einsetze, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir da überhaupt noch hinkommen, im Late Game, will ich sie wieder haben. Das war für mich ganz eine andere Sphäre, konnte ich nicht damit arbeiten.
Ja.
Und jetzt kriegt es einen ganz neuen Betrachtungswinkel. Extrem spannend.
Ja, es ist mir, also für
mich. Also ich will gerade einen Rechner und ich will gerade nur durchrechnen. Das ist ganz schlimm.
Also ich glaube, gerade im Deckbau ist es mega, weil du hast natürlich während dem Spiel, da kommen wir später noch dazu oder gleich, nicht die Möglichkeit, natürlich jetzt gleich eine hypergeometrische Verteilung in deinem Kopf durchzurechnen.
Nein.
Aber du kannst dir im Vorfeld schon diverse Szenarios mal durchkalkulieren,
ja.
dass du weißt, okay, ich habe 3 Karten von dem Typ gesehen, 3 Karten sind auf der Hand und so groß ist die Population Size, so ja. viel groß sind auch die Hits potenziell in diesem Deck drin. Das kann ich mit jedem Constructed-Deck vor allem auch bei offenen Listen machen. dass ich sagen kann, okay, bei folgenden Szenarien weiß ich, die Wahrscheinlichkeit, dass er auf diese, dass er diese drei Karten auf der Hand hat, ist vermutlich das. Und das gleiche bei Commander würde ich auf jeden Fall auch unbedingt dazu ermutigen, weil Commander, es fragt man sich natürlich, okay, sind das die Competitive-Spieler, aber auch ein Commander gerade beim Deckbau, ob ein Deck funktioniert oder nicht, hängt ganz, ganz stark auch von den Wahrscheinlichkeiten drin ab, die man drin hat. Also ist mein Deck auf Instant Sorceries ausgelegt und ich habe meinen Commander agiert mit denen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine gewisse Anzahl Instant Sorceries auf der Hand habe, wie viele muss ich dafür reinpacken? Ich baue auf Ramp, wie viele Mana Rocks muss ich reinpacken? Grob geschätzt, damit ich irgendwie an die 50% rankomme, damit mein Deck konstant funktioniert. Wie genau muss meine Mana Base aussehen? Dass
es nicht trocken läuft.
Genau, weil wenn halt einfach mein Deck so ausgelegt ist von den Karten, dass halt nur in 30% der Fälle, dann müsst ihr euch das so vorstellen, dass von zwei von drei Games funktioniert euer Deck halt einfach nicht. Und dann sind Leute frustriert.
Genau, das ist das, was ich vorhin meinte. Dass man da sitzt und sich denkt so, ich habe doch so eine geile Idee gehabt.
Ja.
Warum klappt denn das nicht?
Genau. Und das ist auch, gerade bei Tribal Decks, ich bin auch so ein Spezialist dafür. Ich baue mir, keine Ahnung, Moonfolk Tribal Deck und irgendwelche ganz komischen Tribals. Und dann festzustellen, naja, wenn ich aber nur 20 Kreaturen dieses Typs im Deck habe und mich wundere, warum ich einfach hier nicht vernünftig eine Tribal-Strategie auf den Tisch kriege, ich habe halt auch nur 20 Hits von 99 Karten.
Und dann ist man ja auch zu schnell dazu verleitet, dass man sich ja wirklich irgendwie wieder von der geileren Karte missleiten lässt. Dass man sagt, oh, die brauche ich unbedingt noch. Oh, da cutte ich lieber die Karte raus. Aber in dem Moment schiebt man den Regler ja schon in die völlig falsche Richtung.
Genau.
Weil man sich wieder denkt, oh nee, also der Six-Drop, der muss es sein. Und dann nehme ich lieber diesen Two-Drop raus und plötzlich macht's bumm in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und man schiebt sich den Regler von ehemals 38% runter auf 10 oder so. Ich übertreibe jetzt bewusst. Aber das kann es ja im weitesten Sinne wirklich sein. Und schon merkt man gar nicht, wie so eine kleine Karte vielleicht so ein krasses Zünglein an der Waage sein kann, wo man dann eben merkt so, oh nein, ich spiele das dritte Spiel, diesen Commander. Warum zur Hölle funktioniert der nicht?
Genau. Und man kann es auch dann kombinieren, wenn man sagt, okay, ich möchte in den ersten drei Turns was spielen. Das heißt, ich berechne meine Hand. Meine ideale Hand wäre ja theoretisch drei Länder, ein Mana-Dog für zwei Mana und dann noch, wenn wir insgesamt bei vier, dann habe ich noch drei Kreaturen, eine für ein Mana, eine für drei Mana, weil für zwei Mana spiele ich ja den Mana-Dog und für vier Mana, den ich in Turn 3 dann spielen kann. So, das wäre so ideal. Oder ich spiele dann Turn 4, falls mein Mana-Dog das war jetzt rechnerisch nicht ganz richtig, aber so grob kann ich mir das berechnen. Das heißt, dann berechne ich mir, wie hoch, damit ich diese Hand hinkriege, müssen alle diese Karten eigentlich eine Wahrscheinlichkeit von über 50% haben, dass das passiert. Das heißt, dann berechne ich mir, wie hoch ist, wie viele Länder dieser Farbe brauche ich, damit ich drei Länder auf der Starthand habe, wie viele Mana-Dogs brauche ich, damit ich mindestens einen auf der Hand habe, wie viele One-Drops brauche ich, damit ich mindestens einen auf der Hand habe. Und so gehe ich dann eigentlich an Stackbuilding vor. Oder ich sage, ich brauche das gar nicht, weil ich will keinen One-Drop spielen, weil ich kein Birds brauche, sondern ich möchte einen Sechser-Drop, aber in Turn 4 spielen, wie muss meine Starthand aussehen? Und so geht man dann an die Deckstrategie ran. Und jetzt kommt noch der Witz, naja, jetzt habe ich aber auch Karten wie ein Chromox oder ein Mox Opal oder ich habe Karten wie ein Birds of Paradise, die mir Mana machen. Mhm. Und abhängig davon, welche Art von Mana sie machen und welche Ressourcen sie erfordern, kann ich die auch als Mana-Quellen berücksichtigen. Aber
das heißt, dann baust du sie in deine, wie hast du sie vorhin genannt, Size of Population? Nee, nicht, wie war das?
In meine Hits quasi, einen Number of Successes.
Wenn die Mana-Quellen waren, das sind die sechs blauen, wären dann quasi jetzt 6+1 in dem Fall.
Weil genau. Wenn ich sage,
das Beispiel oder der Mox,
okay. Genau. Da kann man sich jetzt zubestreiten, ob man die dazu nimmt. Ich würde nie eine Mana-Quelle dazu rechnen, die Ressourcen erfordert, weil mir bringt ein Birds alleine nichts auf der Hand. Ich brauche ein Mana dafür.
Ich brauche das grüne Mana.
Genau. Während ich Mox beispielsweise durchaus als Mana-Quelle verwenden kann.
Kann man voll, ja.
Oder auch ein Lotus-Petal, wenn man möchte.
Und da möchte ich jetzt zumindest mal kurz den Bogen spannen. Das ist insofern jetzt natürlich wieder beispielsweise in dem Spiel eine Eigenart. Wenn ich mir andere Spiele anschaue, ich will es einfach jetzt ein bisschen vom Spektrum erweitern, nehmen wir wieder One Piece, oder ich bin gerade tatsächlich bei Lorcana so ein bisschen am Brewen, weil es mir einfach Spaß macht, jetzt schon mal so im Vorhinein, da hast du diese Schwierigkeit mit der Farbenabhängigkeit nicht. Das heißt, da kannst du zum Beispiel sagen, okay, du hast in Anführungsstrichen neutrale Ressourcen, da kriegt es ja wieder einen ganz, ganz anderen Touch. Also da sieht man ja auch wieder so die Varianz zwischen Spielen und wie sich das wirklich maßgeblich beeinflussen kann.
Und das ergibt dann auch Sinn, warum dann Spiele wie One Piece oder Lorcana dann flüssiger laufen.
Ja.
weil du eben diese Wahrscheinlichkeit,
du machst, dass so du signifikante Fehler im Deckbau nicht.
Genau. Gleich. Weil du die Ressourcen safe hast.
Ja.
Da musst du dir dann eher die Frage stellen, welche Karten in meiner Hand möchte ich eher als Ressource verwenden?
Korrekt.
Und so. Und, aber man sieht, es hat, wenn man sich da mal reindenkt, hat es eine unglaubliche Tiefe, ja, und wird auf einmal, sieht man, glaube ich, wie man seine Decks einfach konstanter machen kann.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch da wieder die Bitte an euch, bei wie vielen hat es Klick gemacht? Bei wie vielen gibt es jetzt gerade wirklich einen Aha-Moment? Seid mal ganz ehrlich, also ich bin ganz offen.
Für und wie mich, viele haben wir verloren bei der ganzen Erklärung?
Auch das. Aber für mich war es echt super spannend, weil ich glaube, dass sich da sehr viele wiederfinden. Und ich finde es einfach total interessant, wie viele jetzt sagen, krass, ich habe gerade einen völlig neuen Blick auf das Spiel bekommen. Also ich glaube es, ja, meine Mutmaßung. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit meiner Vermutung recht habe? Bin gespannt. Ich würde es ja sehr hoch ansehen. Ja.
Mal gucken.
Ich rechne mit einer 80%igen Wahrscheinlichkeit.
mal sehen. Also ich fand es auch, für mich hat es sehr viel verändert im Deckbau.
Mhm.
Auf jeden Fall.
Krass.
Und letzter Satz noch dazu, wenn man sich das mal anschaut, diese Deckbau-Guides, die wir auch hatten. Wir hatten ja auch eine Folge dazu, was, wie baut man ein Commander-Deck, wo wir gesagt haben, am besten packst du 8 Mana-Rocks rein, 7 Removal.
Das ist halt,
wenn man sich das mal durchrechnet, tatsächlich viele dieser gefühlten Anzahl-Dinger oder wie viele Länder in irgendein Deck rein müssen, kommt sehr, sehr nah dran, wie es dann auch optimal berechnet wird, weil viele auch intuitiv das richtig machen. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, wo ich ermutigen würde, gerade die, die nicht mit Stochastik oder Wahrscheinlichkeitsrechnung sehr intuitiv unterwegs sind, wenn ihr das ein paar Mal macht, werdet ihr relativ schnell auch Gefühl für Dinge bekommen, weil ihr wisst, wie viel ihr irgendwo reinpacken müsst, ungefähr grob die Wahrscheinlichkeit gut zu treffen. Und das machen Profispieler, weil ein Reduke wird sich nicht hinsetzen und eine geometrische Verteilung berechnen.
Da will ich kurz eingrätschen. Ich habe gerade wirklich, während du das gesagt hast, vor ein, zwei Minuten genau diesen Gedanken in meinem Kopf durchgekaut, dieses, ja klar, da draußen gibt's zigtausend Decks im Netz. Da wird's doch Leute geben, die schon so schlau sind und eine gewisse Wahrscheinlichkeitsberechnung irgendwo inkludieren.
Ich glaube, in gewissen Bereichen vielleicht, also gerade wenn sie ein komplett neues Deck entwerfen, definitiv, aber die machen auch, weil sie sehr viel mit dem Thema rumhantieren, auch ganz, ganz viel intuitiv richtig. Also die...
Stimmt, klar.
Also
immer. Es gibt immer so Naturtalente, die da einen richtigen Riecher haben.
Ja, und auch wenn du dich einfach viel damit auseinandersetzt.
Klar.
Ich meine, wer hätte jetzt gedacht, dass du bei einem 2-Farben-Limited-Deck eine Karte, die 3 Mana kostet und ein 5er-Drop ist, dass die Wahrscheinlichkeit eher da ist, dass du diese Mana nicht zusammen hast in Turn 5, als dass du sie zusammen hast. Klar. Ich hätte aus dem Bauchgefühl gesagt, das ist kein Thema.
Ja, ist ein No-Brainer. Ja.
Ja. Ich hätte einen Kavalier gespielt, aber genau.
Nie wieder Kavaliere.
Nie wieder. Raus mit denen.
Price Drop by Card Market.
Ich glaube, die kosten eh nichts. Aber gut. So, jetzt haben wir das beim Deckbau gemacht. Wir haben uns super durchkalkuliert. Jetzt kommen wir zu dem Thema während dem Spiel. Und da während dem Spiel hat man eben nicht die Chance, jetzt direkt einen Calculator permanent live zu haben, gerade wenn man im Turnier unterwegs ist, das, wo man sich diese ganzen Population Sizes reintippt. Deswegen da nochmal der Disclaimer, macht es vorher, macht euch verschiedene Szenarien. Ansonsten während dem Spiel müssen Dinge viel, viel einfacher passieren. Die müssen schneller durch den Kopf gerechnet werden können, damit man so ein bisschen Wahrscheinlichkeiten berechnen kann. So, und da spricht man während dem Spiel oft von Odds und Outs. Spricht man nicht nur bei Magic, sondern generell bei Kartenspielen. So, genau. Also ein Out ist eine bisher ungesehene Karte, die, wenn sie gezogen wird, die Hand des Spielers zu einer Siegerhand macht. Also quasi,
der klassische Top-Deck.
Genau. Das ist diese Out, der rettet mir den Arsch. Die Odds, das ist, dass ein Ereignis eintrifft, sind durch die Rate, dass das Ereignis eintrifft, im Gegensatz zu der Rate, dass das Ereignis nicht eintrifft, angegeben. Also Odds ist die Wahrscheinlichkeit.
Mhm.
Im Endeffekt, also wie wahrscheinlich ist es, dass ich diese eine Karte gerade ziehe, die mir den Arsch rettet? Genau. Es ist jetzt ein Würfelwurf, relativ simpel. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich eine beim sechsseitigen Würfel eine 3 würfel, dann ist die
1% durch 6.
Genau, ist 1 durch 5, weil du ziehst ja quasi, also 3.
Okay.
Genau, 3 durch 5 ist es. Also. So, entsprechend sind also alle Karten, die ich in meinem Deck habe, deswegen hilft es immer, sein Deck zu kennen, die mir Wahrscheinlichkeit zum Sieg helfen, sind meine Odds. Odds haben wir ja gesagt, die Wahrscheinlichkeit. Also, ein ganz einfaches Beispiel. Ihr habt beide 3 Leben. Der ein Gegner kann nächsten Zug definitiv tödlichen Schaden machen. Ihr habt beide keine Handkarten mehr. Ihr seid gesagt bei 3 Leben. Du darfst enttappen, ziehst eine Karte und hast noch 30 Karten in deiner Bibliothek. Drei von diesen 30 Karten sind ein Searing Spear oder ein Lightning Bolt, also einer, der drei Schaden direkt macht. Also hast du drei Outs in deinen 30. So, jetzt erstmal relativ simpel. 3 von 30 sind deine Outs. Das heißt, du hast eine Wahrscheinlichkeit von 10%, dass du genau diese Karte ziehst. Das ist eigentlich relativ einfach. So, und so kann man generell eigentlich hantieren. So, welche Karte brauche ich? Wie viele sind davon drin? Wie viel ist meine Restmenge in der Bibliothek? Und dann hast du relativ simpel deine Wahrscheinlichkeit. So, wie kannst du das jetzt manipulieren? Weil 10% klingt jetzt erstmal im Moment nicht so sexy. Ich meine, wer würde schon quasi Haus und Hof verwetten für 10%? Wahrscheinlich relativ wenig. Es gibt sogenannte Cantrips. Cantrips sind Karten, die in erster Linie, also die haben einen relativ banalen Effekt, aber der wichtigste Punkt an diesem Cantrip ist, dass es sich selbst ersetzt durch Ziehe eine Karte. Also zum Beispiel Sword Scour heißt die Karte. Mhm. Milde drei Karten, ziehe eine. Oder Target Player mills three cards und ziehe eine Karte. Also Karten, die sich selbst ersetzen, verändern natürlich die Population, weil sie dadurch eine Karte aus der Gesamtpopulation wegnehmen und dir nochmal eine Chance geben, eine Karte zu ziehen. Also sprich, habe ich jetzt einen Cantrip, das ist jetzt in dem Fall ein Cremate gewesen, aber genau. Das heißt, die verändert nicht die Zahl der Outs, aber die Zahl der Population. Haben wir also zu den obigen drei Sperren ein Cremate im Deck, dann sind die Odds quasi 3 zu 29, nicht 3 zu 30. Weil diese eine Karte ersetzt sich ja selber und ich kriege eine neue Chance.
Jawohl.
Das heißt, die Wahrscheinlichkeit steigt von 10% auf 10,3%. Klingt jetzt im ersten Moment gar nicht so wahnsinnig geil. Aber trotzdem sind 3% also 0,3% Punkte dazu, erhöht die Wahrscheinlichkeit. Wenn ich jetzt natürlich 4-5 dieser Cantrips im Deck habe, steigt massiv die Wahrscheinlichkeit. Mhm. Selbst wenn ich Fetchies drin habe, hilft es mir auch nochmal, meine Gesamtpopulation zu reduzieren. Deswegen spielt man auch in einem monofarbenen Deck auch Fetchies. Sollte man auf jeden Fall reinmachen. Aber im ersten Moment klingt es jetzt, okay, ich kann meine Wahrscheinlichkeit erhöhen, aber dann muss ich ja 20 Cantrips spielen, damit sich das irgendwie halbwegs rechnet. Macht wenig Sinn. Was auf jeden Fall total viel Sinn macht, ist dann die eigene Bibliothek zu manipulieren. Also, das heißt, die Karten oben anzuschauen, zu sortieren, da gibt es ja verschiedene Spells dazu. Jetzt könnte man, ich habe vorhin Sword Scour erwähnt, wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, Target Player mills three cards.
Sich selber zu targeten.
Man könnte sich selber targeten. Es macht es aber kaum jemand, weil man sagt, ja scheiße, wenn da ein Searing Spear drin ist. Aber was Leute vergessen, die Wahrscheinlichkeit, dass unter den...
Das ist so spannend auch wieder, das ist so krass, weil du ja, genau wie du schon sagst, ich glaube, da ist wieder der klassische Sicherheitsmensch aktiv. Der klassische Sicherheitsmensch triggert es, glaube ich, auch wieder durch die Bank bei allen, dieses, oh nein, ich mill drei Karten. Da habe ich eine Riesengefahr, dass die da dabei ist. Aber wenn man es jetzt mal nur faktisch auf dem Papier betrachtet, und das willst du jetzt gleich sagen,
spielt es absolut, genau. Ich habe keine Zahl, weil es absolut keine Rolle spielt, weil die Wahrscheinlichkeit genauso hoch ist. Also, was ich damit sagen will, jede Karte in deinem Deck kann ein Searing Spear sein. Ob du dich jetzt selber millst oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Also ob du
so viel. Okay, aber ich hätte jetzt gedacht, dass sogar für mich die Wahrscheinlichkeit eigentlich steigt, weil ich meine Population ja noch verringere.
Also, aber es gibt auch genauso die Wahrscheinlichkeit, dass unter den Top 3, dass du dir...
Aber ist die Wahrscheinlichkeit nicht viel geringer, als dass die Wahrscheinlichkeit wächst?
Nein, die sind genau gleich.
Ist das ein Denkfehler gerade?
Die sind genau gleich, weil jede Karte eine gleiche Wahrscheinlichkeit hat. Deswegen, ob du... Ja, es kann passieren, dass du deinen Searing Spear millst. Es kann auch passieren, dass du natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöhst. Aber beide Wahrscheinlichkeiten gleichen sich aus, sodass es eigentlich keine Rolle spielt, ob du den auf dich zielst oder nicht.
Dann ist es der Moment, nachdem das resolved, ich das Ergebnis kenne, wo dann die Wahrscheinlichkeit im positiven Sinne gewachsen
genau.
ist. Genau. Aber während des Events...
Genau, in dem Moment, wo du es auf dich spielst... Genau,
aber du der Outcome, wenn du siehst, okay, unter diesen drei Karten war die Karte nicht, hat es dich massiv nach vorne gebracht.
Genau. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Searing Spear oben auf meiner Bibliothek liegt, ist genauso groß wie die Wahrscheinlichkeit, dass die dritte Karte von oben ein Searing Spear ist. Also jede Karte hat ja dieselbe Wahrscheinlichkeit. Das heißt, allgemein gesagt sind alle Positionen der Speere in der Bibliothek gleich wahrscheinlich. Im Hinblick darauf, Searing Spear zu ziehen, ist es irrelevant, wen ich mit dem Swordscorer anziele, da jede Karte in meiner Bibliothek zu gleicher Wahrscheinlichkeit ein Searing Spear ist.
Mhm. Verstanden?
Also das heißt, diese Frage braucht man sich selber gar nicht stellen, weil man es eigentlich wurscht ist. Interessant wird's aber, wenn ich Karten in meinem Deck habe, zum Beispiel Think Twice, glaube ich, heißt die Karte, die ein Flashback hat und dich Karten ziehen lässt. Dann macht's auf einmal mehr Sinn, weil sobald ich mit meinem Graveyard interagieren kann, der wiederum dazu führt, dass ich meine Bibliothek, meine Population verringern kann, zum Beispiel mit ziehe zwei Karten bei Think Twice, dann würde ich den Swordscourer wiederum auf mich spielen, weil Swordscourer dann auf einmal einen Hit hat und dadurch die Wahrscheinlichkeit im Positiven für mich steigt.
Weil ich jetzt nur noch die Flashback-Funktion als Out habe.
Genau, oder weil halt Karten im Friedhof landen, die ich verwenden kann,
die mit dem Flashback im Graveyard landen.
Und dann hat auf einmal die positive Seite von Swordscourer ein Übergewicht, dass die Wahrscheinlichkeit wiederum steigt, dass sie mir einen positiven Effekt hat und mich zu meinem Searing Spear bringt.
Ja, das sind natürlich so Nuancen, die muss man jetzt im Auge haben.
Genau, und dann ist so muss man das halt auch im Deckbuilding wiederum betrachten, oder wenn ich gerade in einer Situation bin und ich schaue mir mein Deck an und mir fehlt diese eine Karte, spiele ich den Swordscourer auf mich oder auf meinen Gegner, hängt davon ab, habe ich wiederum Card Drawer in meinem Deck, die aus meinem Friedhof interagieren können und dadurch mein Searing Spear wiederum suchen. Weil dann tut es mir auch nicht so weh, wenn ich zweifel ein Searing Spear melde. Aber es kann ja auch natürlich passieren, zur selben Wahrscheinlichkeit, dass du dir alle drei Searing Spears reinmeldest. Kann ja auch passieren. So, und aber das ist genauso wahrscheinlich, wie dass du drei Länder reinmeldest. Deswegen spielt es kaum eine Rolle. Aber gut. Kommen wir jetzt aber zu dem Gedanken, okay, was passiert eigentlich, wenn ich ein Ponder spiele? Das heißt, ich schaue mir die obersten drei Karten an, darf sie zurücklegen und dann darf ich entscheiden, ob ich mische oder nicht und ziehe dann eine Karte. So, der Ponder ist extrem stark. Also nochmal, genau. In unserem Beispiel haben wir einen Ponder, ziehen diese Karte, sehen auf einmal die nächsten drei Karten und auf Wunsch kann man vor dem Ziehen noch einmal mischen. Das bedeutet, ich habe jetzt die Formel, keine Ahnung, das wäre dann einmal 3 aus 29 plus 26 aus 29 plus mal, also 26 aus 29 mal 3 aus 28 plus 26 29 mal 25 aus 28 mal 3 mal 27 plus 3 geteilt durch 29, kommt dann eine Wahrscheinlichkeit raus, dass ich mein Searing Spear treffe durch einen Ponder auf 40%. Krass. Ich hab meine Wahrscheinlichkeit nur durch einen Ponder vervierfacht. Und dann sieht man auf einmal, wie so Karten gerade so Scry 2 ziehen eine Karte.
Das ist ja absurd.
Ein Preordain, ein Ponder, warum die so massiv stark sind.
Geh auf MTG Top 8 und schau bei Legacy die meistgespielten Top 10 Karten an, dann weißt du warum.
Ja.
Das ist eine ganz neue Nummer.
Ja.
Also eigentlich nur die Bestätigung, um es mal salopp zu sagen.
Und du hast den Effekt selbst im Commander, deswegen macht das auch total Sinn. Ponder ist zum Beispiel so eine Karte, die ich im Commander eigentlich nicht spiele, weil ich mir denke, ja, die drei Karten von 99. So, weißt du, was bringt mir das? Aber du hast halt einfach, erstmal schaust du die obersten drei Karten an. Das heißt, du hast schon mal 3 aus 30, die du dir angucken kannst. Dann hast du den potenziellen Card Draw, der nach dem Misch noch kommt. Also du gibst dir schon mal eine zweite Chance, plus hast noch 3 Karten, die du anschauen kannst. Also allein das ist quasi, du hast dadurch einfach schon 4 mögliche Hits, 4 Versuche und jedes Mal 4 mal 10% theoretisch. So ganz so ist das jetzt nicht die mathematische Erklärung dafür, aber um sich das leichter zu merken. Mhm. Und dadurch habe ich allein schon einfach eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass ich einfach effektivst 4 Karten schon angucke statt einer.
Klar.
Und dementsprechend lohnt sich auch, solche Karten im Commander zu zocken, um dein Deck konstanter zu machen. Also wenn ihr einen Slot in Blau frei habt und ihr habt eine Strategie, wo ihr bestimmte Karten benötigt für Kombos etc., ist Ponder eigentlich ein Muss schon in der ganzen Sache. Man unterschätzt den Effekt dieses Spiels. Genau. Das ist so, glaube ich, zum Thema Inspiel, diese grob Outs-Geschichten. Und deswegen sind gerade auch solche Searcher-Effekte, wenn du jetzt an One Piece denkst, die dir vielleicht im Potenzial diese eine Kreatur finden. Super stark.
Stark, klar. Ja.
Weil die nicht nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, wen, was du hittest, sondern auch, wenn du jetzt, ich kenne mich jetzt mit Kombos da nicht so aus, aber wenn du da diesen einen, ich habe jetzt ein Spiel Erfahrung, diesen einen Marco genau brauchst und hitten musst, dass der entert, dann ist es wahrscheinlicher, dass du den mit den Searcher findest, als mit den eigenen Card Draw. Und du erhöhst deine Wahrscheinlichkeit, je nachdem, beim Searcher schaut man in der Regel 4 Karten an, dann kannst du schon davon ausgehen, dass du mindestens für 4-fach, 5-fach die Chance drauf hast, diese Karte zu ziehen. Also diese Karte zu hitten, als wenn du sie normal nicht hast. Natürlich, ist 40% klingt jetzt immens hoch. Du musst immer noch dran denken, es ist immer noch wahrscheinlicher, dass du nicht hittest.
Klar.
Weil man lässt sich verleiten, dass bei 40% ist es immer noch so, dass du die Gefahr besteht, dass du von 3 von 2 Versuchen das nicht passiert.
Ja.
Aber 40% würde, glaube ich, jeder Lotto spielen.
Safe.
Und also, es geht einfach nur darum, die Relation zu verstehen, dass du selbst immer noch die Wahrscheinlichkeit, wenn es nicht funktioniert, also die Wahrscheinlichkeit ist immer noch hoch, dass es nicht funktioniert oder ist eigentlich in den meisten Fällen, aber du hast deine eigenen Chancen einfach vervielfacht und das macht dann einfach deine Decks wesentlich konstanter. Also unterschätzt quasi nicht diesen Effekt von so kleinen Karten, die auch, wenn es nicht in eurem Favor ist, trotzdem Chancen vervielfachen können. Also das ist quasi die Message dahinter. So, das jetzt während dem Spiel als kleine Gedankenstütze, wenn man quasi eben nicht diesen Hypergeometric Distribution Calculator in der Hand hat gerade.
Jetzt nochmal, weil mein Hirn rattert natürlich jetzt permanent, aber so oder weiteres kriege ich die Gedanken jetzt nicht sortiert. Bleiben wir mal ganz kurz bei dem Beispiel von dem Searcher aus One Piece. Ich erkläre ihn ganz kurz, dann könnt ihr mir gedanklich besser folgen. Denn dieser Searcher sagt beispielsweise, dass man sich die obersten 5 Karten anschauen darf und sich aus diesen 5 Karten eine Karte mit einem gewissen Typ rausnehmen darf. So,
ja.
Das ist jetzt erstmal der Standard. Aber was die Karte auch sagt, dass man, wenn man eine Karte genommen hat, die anderen 4 unters Deck legen soll.
Mhm.
Ist das nicht eigentlich sogar nochmal eine weitere Ebene? Weil es ja einerseits die Chance erhöht, aber zusätzlich, weil man die anderen 4 Karten unten drunter legt, ja auch die Population eigentlich ja damit auch wiederum verkleinert hat. Weil ab sofort wird ja insofern dann so oder so auch für die Zukunft alles noch viel schneller wahrscheinlicher.
Also
selbst wenn ich misse.
Die Population rein mathematisch ist ja die gleiche dann, aber
ich kenne ja die untersten 4.
Genau, weiß, du kennst
dass ja, da nicht dabei ist.
Genau,
also willst du doch eigentlich kleiner.
Genau, wenn du danach nochmal denselben Searcher spielst, ist sie dadurch kleiner, weil das heißt, du weißt, die 4 Karten sind schon
raus.
Genau. Weil du dann weißt, die letzten 4.
Die kann ich aus der Population schon rausrechnen.
Genau.
Das heißt, damit ist der nächste Draw, also erstens der Draw, der reine Draw, und aber auch ein eventuell weiterer Searcher, ist ja in seiner Wahrscheinlichkeit gleich wieder nochmal um einiges mehr gestiegen als normalerweise.
Genau, weil du mehr Karten kennst. Deswegen ist der Ponder auch so stark, weil du 4 Karten kennst.
Ja, klar. Oder insgesamt halt, wenn du was irgendwo hinlegst.
Genau.
Wurscht, das macht er. Ja.
Und deswegen ist ein Brainstorm zum Beispiel nicht so stark wie ein Ponder, weil Brainstorm zieht dir zwar 3 Karten, aber du musst auch welche 2 wieder zurücklegen.
Ja, das im Endeffekt nur
genau.
Okay.
Auch ein Brainstorm ist immer noch stark, also ich müsste es mal durchkalkulieren.
Der hat hauptsächlich eigentlich eher einen anderen Sinn und Zweck, der
Brainstorm. Aber
dass du das hinlegst, was du vielleicht da genau liegen lassen willst oder weglegst, um es dann vielleicht mit dem Fetchy loszuwerden, etc.
Genau, ein Fetchy, deswegen sind die Fetchys wiederum so, deswegen ist die Bibliothek mischen, um dir neue Chancen zu geben, so krass.
Ja.
Ja, genau, und bei One Piece, klar, wenn du halt einen Searcher nach dem anderen legst, die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Hit triffst, steigt jedes Mal massiv an. Weil du deine Population
anders
in dem Fall.
Ja, und das ist das, worauf ich eigentlich abzielen wollte. Anders wäre es ja, wenn der Searcher zum Beispiel im Text hätte, dass man sich die obersten 5 anschaut, dann eine nimmt und die verbleibenden 4 mit der Bibliothek mischt.
Genau.
Aber dann hätte es einen Reset-Effekt.
Genau.
Dann die Population gleich groß im Nachhinein lässt. Aber so ist es ja nochmal eine weitere Ebene. Das sind so Nuancen, die, wenn du
deinen
Kopf beibehältst oder dir das wirklich abspeicherst.
In dem Fall, wo es gemischt wird, dann ist es einfach exakt wieder drin. Ja. Du kannst sogar auch theoretisch berechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Mulligan nehme und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach 3 Mulligans immer wieder nur Länder auf der Hand habe.
Mhm.
Auch das kannst du dann im Vorfeld berechnen, beispielsweise. Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich 7 Karten drunter lege und genau dieselben 7 Karten wieder ziehe? Die liegt bei 0,03 Millionen, so gefühlt. Also ist super gering. dass ich genau dieselben 7 Karten wieder ziehe aus meinem Deck. Nachdem ich sie reingemischt habe. Aber genau. Genau, das sind die Punkte, die man sich beim Deckbuilding und gerade wenn man halbwegs auf Konstanz unterwegs ist, das macht. Und das ist auch der Grund, warum WotC damals mit der 6. Edition gesagt hat, wir reduzieren das auf 4 Karten. Und warum auch jeder, fast jedes Game bei dieser 4-Karten-Regel bleibt. Also es gibt ein paar, die ein bisschen verändern, aber bei 60 Karten zu 4 verhindert, dass du, wenn du, also deswegen finde ich bei Flesh and Blood so interessant, dass ja 3 derselben Farbe, aber halt theoretisch machen die alle irgendwie was ähnliches, nur haben die halt unterschiedliche Werte. Hast du noch eine ganz andere Konstanzebene drin bei Flesh and Blood als bei allen anderen TCGs. Mhm. Aber es ist nicht ungefähr, dass jetzt einfach One Piece sich das abgeguckt bei Magic, ach, die machen wir mal auch 4. Das hat was mit der Konstanz und der Wahrscheinlichkeit zu tun.
Ich meine, dadurch, dass ich jetzt momentan sowieso deutlich mehr über den Tellerrand geschaut habe, muss ich leider permanent feststellen, ich habe eigentlich bei allen neuen, die kommen, bei allen neuen TCGs, jedes einzelne TCG ist komplett von der Logik abgerückt, dass man diese Mischform aus Mana im selben Pool wie Karten hat und diese Unsicherheit immer wieder mitlaufen lässt, haben alle rausgenommen.
Genau.
Ich kann das durch die Bank sagen und da kann ich eine Reihe aufzählen. Es gibt neue TCGs, die so hidden auf den Markt kommen, wie Cryptic, was kaum einer kennt, Sorcery Contested Realm, was schon draußen ist, die haben einen eigenen Pool, wo du nachziehen kannst. Also du kannst es selber entscheiden, ziehe ich jetzt vom Atlas-Deck oder ziehe ich jetzt quasi vom Spellbook-Deck, also du bist da völlig frei, selber eine Entscheidung. One Piece hat es auf seine Dons limitiert, die in einer festen Routine aufs Board kommen. Shadow Wars, weil das jetzt gerade frisch rausgekommen ist, gleiches Prinzip. Also es ist überall gleich.
Ja.
Lorcana, du kannst eine Karte aus deiner Hand in dein Zauberbuch legen und daraus quasi Tinte produzieren und mit dieser Tinte einfach deine anderen Karten ausspielen. Also auch eine krasse Konstanz. Es sind irgendwie alle davon weggegangen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ja unter anderem ein Faktor, der halt eben bei Magic halt so wehtut und diese Unkonstanz halt immer so ein bisschen noch durchsickern lässt.
Genau, weil du einfach damit haben wir das Thema, glaube ich, auch schon dreimal erwähnt. Genau. Ich glaube, einfach, wenn in dem Moment, wo du Mana trennst, du diese Wahrscheinlichkeit rausnimmst und wenn du die Wahrscheinlichkeit rausnimmst, auch die Wahrscheinlichkeit komplett eliminierst, dass du Non-Games hast. Mhm. Und weil in dem Moment, wo du die Wahrscheinlichkeit auch hast, dass du nur Mana ziehst oder gar kein Mana ziehst, die Wahrscheinlichkeit gibt's ja, in dem Moment hast du auch die Wahrscheinlichkeit von Summe X, die dazu führt, dass du Non-Games hast. Und alle anderen TCGs haben das sinnvollerweise dann eliminiert. Magic kann das nicht mehr.
Was mir wichtig ist, was ich damit nicht sagen will, also die Message war jetzt nicht, Magic ist schlecht, bitte. Nein, nee. Ihr wisst, das wiederhole ich jetzt nicht, dass ich momentan jetzt gerade nicht so viel spielt. Das will ich gar nicht wiederholen, ist mir auch schon vorgeworfen worden, zu Recht. Ich will nur sagen, ich glaube genau deswegen ist diese Folge jetzt gerade im besten Fall ja eigentlich für ganz viele nochmal eine wichtige Stütze. Gerade weil es ja diese spezielle Komplexität gibt, sie vielleicht anders zu betrachten, anders zu bewerten, anders damit zu leben und zu arbeiten. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Um natürlich eure Decks besser zu kennen, die Wahrscheinlichkeiten besser zu kennen, um vielleicht ein bisschen smootheres, klingt komisch, ein fließenderes Spielerlebnis euch selbst zu verschaffen. Weil gerade das ist ja das, worauf ihr euch am meisten freut, dass ihr an den Spielen teilnehmt. Egal welches Format, ob das jetzt Kitchen Table ist, ob das jetzt Commander ist, ob das jetzt Constructed ist, Limited ist ja egal. Wenn ihr das besser verinnerlicht, was glaube ich gar nicht so komplex ist, wie man das vielleicht im ersten Moment befürchtet, dann glaube ich, hat man auch einfach deutlich mehr Spaß dran.
Ja.
Weil man dann nicht so sehenden Auges ins offene Messer rennt. Und dafür glaube ich, hat das unter anderem, denke ich mal, durchaus mal geholfen, jetzt aus der Perspektive drauf zu schauen. Haben wir noch ein Kapitel, was irgendwie jetzt noch...
Statistik nach dem Spiel. Ja. Also nach dem Spiel ist das einzige, das geht relativ fix.
Alles gut.
Da will ich euch einfach nur darauf aufmerksam machen, es gibt unglaublich viele Daten im Netz, wo es darum geht, wo ich verschiedene Decktypen oder einzelne Karten in der Win-Percentage sehen kann. Also zum Beispiel, wie ist die Win-Percentage von Decks, die einen Raga-Wahn beinhalten, zum Beispiel. Ich möchte jetzt zum Beispiel wissen, Arena, Historic Brawl, Raga-Wahn als Commander oder generell Raga-Wahn im Deck beispielsweise. Was ist da, wie hoch ist die Win-Percentage? Die liegt bei 53%. Das heißt, mindestens jedes zweite Game wird von Raga-Wahn gewonnen, nur weil Raga-Wahn im Deck ist. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, es gibt ja auch nur weil er im Deck drin ist, können ja auch andere Karten ein Spiel gewinnen. Das ist vollkommen richtig, sondern das ist aber nur die plumpe Anzahl. Und solche Daten findet man ständig auch, Win-Percentage gegen andere Decks für Standard, Pioneer, Modern etc. Und auch Frank Carsten kann ich euch empfehlen, der bringt es auch jedes Mal die Metagame-Analyse auf Magic GG raus, wo er dann darstellt, wie ist die Win-Percentage der einzelnen Decks. Und da ist zum Beispiel super interessant gewesen, dass ein Pioneer bei der letzten Championship in Athen haben, glaube ich, circa, was waren das? Es war eine unglaublich hohe Zahl. 23% der Leute haben Rakdos Midrange gespielt. Und die Win-Percentage von dem Deck war unter 50%. Also das heißt, die haben eigentlich, die Win-Percentage war deutlich geringer. Und am meisten hat, glaube ich, Mono Green Ramp die größte Win-Percentage zu dem Zeitpunkt im Metagame gehabt. Und trotzdem haben Großteil sich die Spiele für Rakdos Midrange entschieden. Und da merkt ihr schon, dass die Entscheidung, welches Deck ich spiele, nicht unbedingt statistikbasiert sein muss. Es gibt, also falls ihr euch für solche Daten interessiert, MTG Data ist eine Webseite, mtgmeta.io zum Beispiel zeigt es auch wunderschön da an mit verschiedenen Sample Sizes und so weiter. Da könnt ihr euch da austoben, was die Zahlen angehen. Was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, ist mtgmelee.com. Das ist auch die offizielle Seite, die für die Championships genutzt wird oder auch die Pro Tour Ergebnisse drinstehen. Die ist ziemlich super. Und mal gucken, ob ich die Seite hier auch direkt schon am Start habe. Also es gibt auch noch eine Seite, die hänge ich euch dran an. Es gibt auch eine Auflistung aller Pro-Spieler und deren Win-Percentages. Zum Beispiel. Und das ist schon richtig. Und dann auch noch zu sehen, das unterteilt auf Limited, Constructed und auch auf GP und Pro-Tour. Also auf Championship-Level und auf Pro-Tour-Level. Und wie da die Win-Percentage ist. Und das ist absurd zu sehen, wie die einzelnen Leute performen, ja.
Fun Fact. Auch das, klar, wir wissen alle, wie riesig Magic ist in seiner Vielfalt, aber ich musste deswegen jetzt gerade so kurz schmunzeln, als du das alles erzählt hast. Warum? Bei One Piece gab es ein Ereignis. One Piece ist ja jetzt gerade erst im westlichen Raum außerhalb von Japan, ist es gerade erst beim dritten Set, das gibt es ja erst seit Oktober letzten Jahres. Da gab es eine Situation, da hat ein Event stattgefunden, ein Regionals, wo ein Leader gewonnen hat, der eigentlich im Kern faktisch keine Chance hat. Aber das Kuriose ist, er hat das ganze Turnier in insgesamt 9 Runden am Stück, hat er 8-mal gegen das größte aktuell am meisten gespielte Metadeck gespielt, was für ihn das perfekte Matchup war, mit seiner höchsten Win-Percentage. Und er ist halt 8-mal auf die gestoßen, weil die halt so viel gespielt wurden, dass er natürlich der perfekte Counterpart war, was halt diese eine Person riskiert hat und natürlich damit perfekt getroffen hat. Und das ist ja dann auch wieder so eine ganz lustige, gegenteilige Wahrscheinlichkeitsberechnung im Sinne von, ich fahre auf ein Turnier, wie wahrscheinlich ist es, dass diese 2 Meta-Decks gerade am häufigsten gespielt werden? Wie viele Leute werden das wahrscheinlich spielen? Ah, okay. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich in der Runde gegen diesen Leader eventuell auch antrete? Was ist der perfekte Counterpart? Was hat er für eine Win-Percentage? Und dann kann man ja auch theoretisch von der Seite mal kommen und sagen, ich bin mal komplett konträr unterwegs. Schönes Beispiel, an das ich mich auch damals bei Magic erinnern muss. Max bei uns Legacy in Freising kommt da einfach mit seinem Cephalid Breakfast Deck, hat kein Mensch auf dem Schirm. Niemand. Kein Deck ist metaseitig darauf eingestellt. Max gewinnt das Event.
Ja. In Athen hat auch Boros Convoke gewonnen, was super schnell ist, super aggro unterwegs ist. Und dadurch Midrange einfach outgeköpft hat. Dann. Auch hinten raus outgeköpft hat.
Ist eigentlich ein wunderschönes, drei wunderschöne Beispiele, die da sagen, Leute, Meta ist nicht immer automatisch die absolute Wahrheit.
Genau. Und jetzt kommen wir aber noch zum Punkt, gerade bei Statistiken. Denn es stellt sich natürlich die Frage, warum zur Hölle haben dann alle dieses Midrange gespielt, wenn jedoch die Win-Percentage so gering ist? Oder warum ist die Win-Percentage relativ gering? Und dann sage ich wiederum, weil so viele es gespielt haben. Denn, da kommt der Teufel, ist ein Eichhörnchen.
da ist er wieder.
Weil, also, zwar das erste Problem eigentlich ist, wenn man sich solche Win-Percentages anschaut, dass nicht alle Decklisten gleich sind. Also, weil Rakdos Midrange draufsteht, heißt noch lange nicht, dass diese Deckliste exakt gleich ist. Und oft haben einzelne Karten einen erheblichen Einfluss auf die Win-Percentage. Das macht es immer so ein bisschen zu schwierig, zu alle Rakdos über einen
Kampf zu stellen. Es ist nicht ein und dasselbe
Rakdos-Deck, ja. Und entscheidend ist auch, wer spielt denn aktuell dieses Deck? Also, der Skill-Level des Spielers ist entscheidend. Ja, klar. Und wenn einfach eine ganz große Anzahl von Menschen Rakdos Midrange spielt, und davon ist auch eine ganz große Anzahl davon, die wahrscheinlich nicht Top-Spieler sind, zieht es den Schnitt nach unten. Das heißt, es ist super entscheidend, wer pilotiert das ganze Thema. Und wenn relativ wenig, also bestes Beispiel ist, wenn ich ein sehr kompliziertes, zum Beispiel in Pioneer die Lotus-Field-Kombo, das ist echt schwer zu zocken, das Deck. Aber wenn du es beherrschst, ist es super stark. Aber es beherrschen super wenige. Emulator Titan ist auch ein gutes Beispiel. Und oder die Domain-Geschichten. Die sind alle relativ schwer zu zocken, relativ schwer zu pilotieren. Deswegen spielen es wenige. Und dann ist halt entscheidend, wenn du nicht gut drin bist, sondern dich erst in die Stack reinfinden musst, ziehst du den Schnitt nach unten. Aber wenn du gut drin bist, wiederum ist es ja eines der stärksten Decks. Und ich glaube, das muss man immer ein bisschen berücksichtigen. In erster Linie, und das ist eigentlich die Konklusion daraus, trackt eure eigenen Resultate. Also schaut euch an, gegen wen ihr spielt. Und das würde ich auch sogar, wenn ihr einen Deckbau macht, casual-seitig und ihr einen Commander zockt, trackt die Resultate, die ihr habt, gegen wen ihr spielt, gegen welche Commander es gut funktioniert hat, gegen welche nicht. Und macht eure eigene Sample-Size, weil es entscheidend ist, ist ja die Win-Percentage nicht von einem Arne Huschenbeet, der auf der Pro-Tour zockt, sondern entscheidend ist ja deine Win-Percentage mit einem gewissen Deck. Ja. Und ich glaube, da gibt es ein Tool, und damit wäre ich dann mit meiner Recherche auch zu Ende. Zum Beispiel auf Arena gibt es den Arena-Tutor, MTGA Assistant oder Arena-Tutor heißen die. Das sind kostenlose Tools, die für euch das komplette Statistiken und Tracking von euren Games übernehmen und ihr euch dann anschauen könnt, mit welchem Deck habe ich eigentlich am meisten gewonnen. Und es ist auch, der dritte Part ist auch, das habe ich jetzt vergessen, ihr müsst euch immer noch überlegen, in welchem Event spiele ich denn gerade.
Klar.
Also wenn ich, auch entscheidend ist, spiele ich nicht nur auf welchem Level, also spiele ich gerade gegen Draft-Anfänger oder gegen Pros, sondern auch entscheidend ist, spiele ich zum Beispiel mit Open-Decklists oder geschlossenen Decklists. Weil es macht einen großen Unterschied, ob dein Gegner weiß, was du für Karten in deinem Deck hast oder nicht.
Klar.
Und all diese Dinge müssen halt berücksichtigt werden. Deswegen trackt eure eigenen Resultate, um aus einer Statistik zu bilden. Weil oft ist das Gefühl von negativen Erlebnissen, ich habe jetzt, keine Ahnung, mit meinen Rakdos Midrange 5-mal verloren oder ich habe mit Lotus Feed Combo 2-mal verloren, habe aber festgestellt, dass es gegen 6 andere Matchups gut war, aber man merkt sich halt mehr die negativen. Deswegen trackt ihr eigene Resultate und bildet eure eigene Statistik draus, anstatt sich von diesen Metagame-Analysen verleiten zu lassen. Genau, das war auch schon, was ich mitgebracht habe.
Das war überhaupt nicht wenig, im Gegenteil. Also für mich tatsächlich, wenn ich ganz ehrlich bin, für mich persönlich eine der spannendsten inhaltlichen Themen, die wir je hatten. Aber das ist, glaube ich, einfach gerade mein persönlicher Favor, weil ich einfach an sowas Spaß habe und ich glaube, weil ich halt einfach gerade mit dem Thema ganz an sich gern drin hänge und ich habe was gelernt, extrem viel gelernt und ich habe auch, glaube ich, einige Sachen für mich so nochmal, was ich ähnlich auch ins Fazit schmeißen würde, mitgenommen, ob das jetzt natürlich so Logikfehler sind, die wir, glaube ich, alle machen. Ich würde es fast über alle, also den Kamm scheren. Seht es mir nach, wenn ich jemandem Unrecht tue. Ob das jetzt die Logikfehler sind, wie viel Mana brauche ich, wann könnte ich die Karte spielen. Das ist doch eigentlich logisch, dass ich bei gleichem Farbenpool, bei 2 Color, dann so einen 3 blauen Mana 5-Drop locker spielen können muss in Turn 5. Das sind so Minimalitäten. Das Gleiche. Nur weil es, keine Ahnung, 65% der Spieler im Meta spielen, heißt das nicht, dass ich es pilotieren kann und dass ich nicht vielleicht auch auf einen anderen treffe, der das perfekte Counterdeck hat, weil er halt so schlau war und quasi die anderen im Mindgame quasi besiegt hat und gesagt hat, ja klar, wenn ich da auf die ganzen Decks stoße, dann nehme ich den perfekten Counterpart und dann habe ich eine ziemlich hohe Chance, dass ich gegen die alle spiele. Ich meine, klar, da kann für ihn die Kurve am Anfang ganz schlecht abbiegen, wenn er im allerersten Match gegen jemanden verliert, der eigentlich für ihn das schlechte Matchup ist. Und dann trifft er gar nicht mehr auf die Pros, die eigentlich normalerweise immer dominieren. Alles logisch. Aber ich denke, solche Nuancen, die können einem so viel bringen, wenn man die einfach so ein bisschen verinnerlicht, dann hilft das immens. Und sich das einfach nochmal ein bisschen anzuschauen und zu sagen, ja, wie wahrscheinlich ist denn das jetzt, dass mir das jetzt hier passiert? Oder wie wahrscheinlich ist es eben nicht? Und ich glaube, da konnte man, also ich konnte ganz, ganz viel mitnehmen und werde da einen ganz, ganz neuen Blick nochmal drauf haben. Und deswegen, geiler Inhalt. Mir hat da extrem Spaß gemacht.
Das freut mich zu hören. Also
allein, für mich persönlich hat es sich gerade schon extrem gelohnt. Es wäre natürlich wunderbar, wenn es auch anderen so geht. Deswegen gerne, gerne Kommentare, die das im besten Falle unterstreichen. Und ansonsten Rückfragen stellen, Feedback geben, wie auch immer. wie immer, wir sind dafür offen, wir wollen uns was hören und sehen. Dani, du brauchst öfter Urlaub.
Ja.
Nur auf diese
Sprich das gerne mal mit Anna ab. Ja.
Muss ich das mit Anna besprechen?
Ich weiß nicht, ich denke schon, ja. Das ist noch ein anderes Thema, aber ja. Kannst du es gerne bei Anna mal einkippen.
Kipp's mal ein.
Ja, genau. Ich habe eigentlich nicht viel zum Abschluss zu sagen. Ich hoffe, wir können bald, das droppe ich jetzt einfach mal frech, weil er schon zugesagt hat, mündlich. Wir müssen noch gucken, ob wir es zeitlich hinkriegen. Kai Budde zu dem Thema befragen.
Oh, geil.
Weil, also Kai Budde hat mir schon in Barcelona gesagt, er kommt bei uns mal vorbei. Wir müssen noch einen guten Zeitpunkt finden. Wer ihn nicht kennt, Kai Budde ist einfach der Tom Brady der Magic-Szene, wenn man so möchte. Wer Tom Brady nicht kennt, machen wir es einfach. Hausaufgaben. Dann schaut euch mal an, wer das ist. Und da weiß ich, weil er es auch beruflich macht, der ist mathematisch extrem stark unterwegs und der hat nicht ohne Grund, macht er, wenn er mitzockt, eigentlich fast safe die Top 8. Und hat nicht ohne Grund 7 Pro-Touren gewonnen, etc. Also das, der ist schon ein ziemliches Tier. Und der hat letztens in Pro-Tour in Barcelona, hat er nämlich gerade Temu Rhinos gespielt, weil eben Raktor Scam eins der meistgespielten Meta war und ist damit in die Top 8 gekommen und hat dann gegen Monogreen Tron verloren, was wiederum ein schlechtes Matchup war in Top 8, aber ist dann mit Temu Rhinos sehr, sehr stark rübergekommen. Und ich glaube, da merkt man, der ist hundertprozentig sehr genau danach gegangen und da werden wir ihn hoffentlich bei der nächsten Podcast-Folge oder bei einer der nächsten Podcast-Folgen mal ein bisschen genau dazu fragen können, wie diese Deck-Auswahl immer so entsteht.
Da müssen wir die Brücke dann nochmal schlagen, auf jeden Fall. Passt thematisch perfekt, deswegen lass uns mal gucken, wie wir das im besten Falle aufsetzen. Ja, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, das war die Episode 92. Stochastisch, nee, will ich nicht als Headline nehmen. Mal gucken, wie wir es nennen, aber ich glaube, alle haben verstanden, es hat ein bisschen was mit Mathematik zu tun, mit Wahrscheinlichkeiten zu tun, mit vielleicht dem, wie soll ich es nennen, dem naiven Denken ein bisschen vielleicht, wie soll ich sagen, abschwören und versuchen, ein bisschen logischer zu sein, ob das jetzt Booster öffnen ist, ob das jetzt der Deckbau ist, ob das jetzt die Wahrscheinlichkeit, was hat noch wer auf der Hand, wann kriege ich welche Karte in meinem Turn, all das. Ich glaube, es hat nochmal, wenn nicht schon bis dato existent, nochmal einen neuen Blickwinkel für euch gegeben, hoffen wir, und freuen uns über Kommentare jeglicher Art. Sagen für heute erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten. Freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ich würde sagen, wir sind raus, die Schweinchen. Episode 92, das war Nackt und Rosa. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.
Ciao.